Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der Supershow heute mit einem fantastischen Gast. Wer das ist, das erfahrt ihr von mir in wenigen Sekunden.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Funktioniert die? Mach ich doch nicht, bin doch nicht doof.
Mach's doch nicht, ist doch einfach nur ultra laut.
Schön, dass ihr da seid, freut mich sehr, Jungs. Bei uns zu Gast heute Konstantin. Konstantin ist ein Eigengewächs, fast. Er ist nämlich bei uns gerade zu Gast. Eigentlich kommst du vom NDR, machst halt ein Volontariat.
Genau.
Aber im Zuge deines Volontariats hattest du das Privileg, bei der vermutlich besten Bildschmiede des Landes vorbeikommen zu dürfen, um hier einige Wochen das Handwerk zu lernen, was du woanders eigentlich nicht lernen kannst.
Eben, um das diese minimalen Grundlagen vom NDR jetzt endlich mal auf ein ordentliches Level zu bringen. Ne?
Ganz genau. Und deswegen, also Industriespionage kann man es auch nennen, bist du bei uns. Und du hast welche Verbindung zum Fußball?
Also ich habe mal diese Sportjournalismus richtig gehend studiert, so kann man auch tatsächlich machen, und bin dann für den NDR schon vor dem Volo als nicht Kommentator, eher in der Assistenzfunktion, aber so in dem Bereich unterwegs gewesen und da ja von der ersten bis zur dritten Liga auch in den Stadien unterwegs, auch tatsächlich teilweise fünfte, sechste Liga noch im Regionalprogramm früher, genau, also bin da durch die Plätze gehüpft, nicht nur Fußball natürlich, aber viel.
Nice. Und, das kann man sagen, du bist Hansa Rostock-Fan.
Nicht so ganz.
Denn als du damals aufgewachsen bist, in, was war es, Schwerin?
Genau, Schwerin.
Schwerin. Da hast du dir gesagt, Mensch, was ist der lokale Profiverein mit Einzugsgebiet? Hansa Rostock.
Ja. Nicht so ganz, tatsächlich viele meiner Freunde sind Rostock-Fans geworden. Ich war da auch, das war mein erster Stadionbesuch, aber die Magie, die da hätte überspringen müssen, ich war da nicht so angehypt. Nee. Tatsächlich, und dann auch mein zweiter Stadionbesuch, Bayern München, und diese Liebe ist bis heute geblieben. Bis heute. Und ich muss sie natürlich als Norddeutscher überall verteidigen. Das müssen wir jetzt auch nicht ins Erschöpfliche ausdiskutieren. Können wir kurz aber
in die Kamera gucken? Ja. Sieht ein bisschen aus, als ob du Cosplay von mir bist.
Ja, ja. Stimmt.
Und Nils kann eigentlich auch noch dazu.
Ja.
Hast du die Memo nicht gekriegt oder was? Was ist mit dir los? Keine Cap, keine Brille oder was? Bist du bescheuert, du
Loser? Ich wehre mich gegen diesen Konformismus. Mhm. Ich habe meinen eigenen Look.
Ich wehre mich gegen diesen Nonkonformismus. Und was machst du jetzt? So. Ja, wir freuen uns sehr, Konstantin, dass du heute spontan
einfach mal
alles mit uns dabei zu sein. Du liegst mir ja seit Wochen im Ohr, du willst unbedingt.
Ja, ich rede die ganze Bundesliga, bitte, so die beste Bundesliga-Sendung dieser Welt. Und dann.
Ja, nee, freue mich wirklich sehr, dass du da bist, und wir quatschen was?
Erster Stadionbesuch, das war ein interessantes Thema.
Ja.
Du hast gesagt, Hansa Rostock.
Richtig.
Erster Stadionbesuch, weißt du deinen noch? Gott.
Ja, also es war entweder HSV oder St. Pauli. Entweder das alte Volksparkstadion oder Millerntor mit den damals so mit diesen komischen. Was war das eigentlich, wo ich da war? Nee, aber ich weiß nicht mehr, wo ich zuerst war tatsächlich, aber eins der von den beiden.
Weißt du deinen noch?
Alter.
Meiner war tatsächlich im Volksparkstadion, aber der FC St. Pauli im Volksparkstadion. Die haben damals irgendwann 95 oder 96 in der ersten Liga eine Handvoll Spiele im Volksparkstadion gemacht, weil Millerntor irgendwie zu klein und irgendwie ging nicht. Da habe ich St. Pauli gegen Bayern München gesehen.
Wow, du warst mit 16 zum ersten Mal im Stadion.
16, ja. Nee, nicht ganz. Ich bin ein paar Jährchen jünger.
Mhm, sehr schön.
Ja. Der goldene Jahrgang.
Sowas bleibt einem ja im Gedächtnis, ne?
Ja.
So sehr, dass man
hinterher. Dass es vergisst.
Weiß, ob ich jetzt von den beiden. Ich weiß nur, dass ich irgendwann mal Volksparkstadion war, und da habe ich das Unterzieht-T-Shirt von Dietmar Beiersdorfer gefangen. Der kam nur noch so die Kurve und hat dann erst, natürlich hat er zuerst sein Trikot, das habe ich nicht bekommen.
Aber man muss dazu sagen, er war da damals Spieler.
Ja, natürlich war er damals
Spieler. Nicht Manager.
Das Hemd so ausgerissen.
Trikot aus. Wäre auch ganz lustig eigentlich. Aber ich habe die Krawatte von Dietmar Beiersdorfer gefangen. Nee, leider nicht. Also da war er natürlich noch Spieler in der alten Schale damals. Ja, lass uns mal jetzt über alte Geschichten sprechen, wie zum Beispiel Haaland. Da gab's ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da gab's ja mal eine Geschichte, dass der voll gut ist und ständig Tore schießt. Ja,
und dann sowas, ne?
Ja, und das ist aber auch lange her. Sein erstes torloses Spiel in der Bundesliga, überleg gerade, ne? DFB-Pokal hat er auch nicht getroffen.
Doch,
aber
hat er getroffen.
Hat er sogar getroffen.
Er hat getroffen. Also erstes Pflichtspiel für den BVB ohne Haaland-Tor. Ja.
Ohne Haaland-Tor, siehste. Und was aber neben diesem Fakt natürlich ein bisschen verblasst, aber trotzdem auch erwähnenswert ist, es war ein sensationelles Spiel.
Ja.
Leverkusen gegen Dortmund 4-3 am Ende die Führung, wechselten häufiger als Dietmar Beiersdorfer seine Unterziehhemden. Und am Ende gewinnt Leverkusen das noch. Ah, es hat einfach Spaß gemacht zum Zugucken. Ja,
auch geile Buden da drin. Ne?
Also ein bisschen wie so ein Boxkampf, finde ich so. Es war immer so, einer geht in Führung, dann gleicht der andere wieder aus und so. Es war immer so ein Hin und Her und bis zum Ende auch spannend, weil man einfach, also es war nicht so, dass irgendjemand sich komplett absetzen konnte, sondern es war bis zum Ende also fast schon ein offener Schlagabtausch. Und ich finde, man muss in dem Spiel auch wirklich Leverkusen ein Kompliment machen, die das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Also das war vielleicht mit eines der besten Spiele von Leverkusen.
Sehr ersatzgeschwächt, ne? Also Mittelfeld, Rangnick war nicht da, Demirbay hat gefehlt, Paulinho hat sich spontan noch am Rücken irgendwas gezerrt, whatever. Was die immer am Rücken haben, ne? Man denkt, junge Leute, durchtrainiert, warum haben die ständig Rücken? Hm. Weiß man nicht, ne? Nee.
Weil die ganze Zeit nur FIFA zocken
zu Hause. Vermutlich.
Oder Fortnite.
Oder irgendwas mit F halt. Oder was mit F, halt, was so junge, gut aussehende, durchtrainierte, reiche Kerle halt machen mit F.
Aber man muss ja auch sagen, Leverkusen ja endlich mal mit einer geilen Chancenverwertung, ne? Sonst haben sie ja gerne mal die 100%igen, 1000%igen liegen lassen. Und jetzt in dem Spiel, wo du es vielleicht dir auch nicht erlauben kannst, das hat gepasst, würde ich sagen.
Ja, fantastisches Tor von Emre Can.
Wie wir jetzt wissen, Emre Can.
Emre Can.
Emre Can wird Can ausgesprochen.
Ja. Ihr Loser da draußen, merkt euch das. Und der prügelt den einfach mal in den Winkel. Ja. Also, wie schön das
diese Flugkurve
war. Allein dieses Tor, aber eingebettet in das Gesamtspiel. Mhm. Es war eine wunderschöne Ansammlung von tollen Momenten.
Aber ich glaube, man muss bei diesem Spiel vor allen Dingen über die Defensive von Borussia Dortmund sprechen, weil wenn man sich anguckt, wie also mindestens die Hälfte der Tore, die Leverkusen geschossen hat, da fragt man sich schon, was ist da hinten eigentlich los in der Viererkette von Dortmund. Das geht teilweise, das war natürlich jetzt beim 4-3, glaube ich, ein bisschen Pech, dass Emre Can den Ball dann sozusagen da so zum Gegenspieler.
Das war 3-3 bei Bailey.
Oder beim 3-3. Aber generell, wie frei da Volland in der zwischen den Innenverteidigern angespielt werden konnte, das ist schon ein bisschen komisch, oder? Also ist er nicht ganz würdig, Tobi.
Ich fand, das war mal wieder eine defensiv schwache Leistung. Ich fand, das war gar nicht so, dass Dortmund das Ding unbedingt hätte verlieren müssen. Also die haben ja, sind 2-1 in Führung gegangen, sahen gut aus, sind 3-2 in Führung gegangen, sahen gut aus und dann sind sie wieder am Ende komplett zusammengebrochen. Das 3-3 war das ja genau das, wo Hummels dann irgendwie vorrückt, plötzlich den Arm hebt, im Nirgendwo steht. Die Abwehrkette reagiert gar nicht drauf, was er macht, sondern die gehen alle wieder nach hinten. Volland steht dadurch nicht im Abseits. Das ist sehr ungewohnt für eine Favre-Mannschaft, dass die Abwehrkette so einfache Fehler macht.
Was denn?
Nee, ist gut.
Du sag.
Halt nein, das ist überhaupt nicht erwähnenswert. Es tut mir leid. Alles gut. Lass dich nicht so schnell verunsichern.
Also. Naja, wenn du mich anguckst und auf einmal endlich reinlachst, wie soll ich denn nicht verunsichert sein?
Und Das ist etwas, was sich schon häuft in den letzten Spielen, dass halt die Mannschaft, dass der Gegner sehr leicht in den Bereich vor der Abwehr kommt und von dort aus den Ball hinter die Abwehr spielen kann, dass die Abwehr darauf sehr schlecht reagiert. Da spielen zwei Sachen zusammen. Einmal die Abwehrkette, die nicht richtig eingestimmt ist, aber auch vor der Abwehr, dass du da riesige Probleme hast. Witzel, den ich derzeit im Spiel gegen den Ball sehr schwach sehe, der bei, ich glaube, 2 oder 3 Leverkusener Treffern einfach nicht rausgerückt ist und nicht mit aggressiv genug zum Ball gegangen ist. Das hätte man ganz leicht verändern können, der sehr, sehr lethargisch gewirkt hat in seinen Aktionen.
Bisschen überspielt fast schon, ja.
Ja. Mich würde mal interessieren, weil wir hatten ja auch in den letzten Sendungen drüber geredet, dass diese Doppel-6 beziehungsweise die Brand und Witzel im Zentrum ja sehr gut funktioniert hat. Jetzt mit Emre Can muss scheinbar irgendeine Veränderung rein. Ich glaube, Reus war verletzt, also insofern konnte man zumindest in der Offensive, hat sich das so ein bisschen anders dargestellt. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass man das jetzt, du hast hier so einen AAA-Spieler geholt, der muss irgendwie rein jetzt, aber eigentlich war das Zentrum, finde ich, gerade mit Brand, Witzel, war eigentlich genau das, was ich richtig gut fand in letzter Zeit bei Dortmund, und das wird jetzt wieder verändert.
Aber ich würde sagen, es schließt sich ja nicht aus, dass du einen Brand, einen Witzel und einen Schaden auf dem Feld hast.
Nee, es schließt sich nicht aus, aber es ist halt einfach anders als das, was in den letzten Wochen halt war. Also man sagt ja, never change a winning team.
Es hat halt in den letzten Wochen auch offensiv gut funktioniert, aber defensiv nicht. Ja. Das war ja auch schon gegen Werder defensiv sehr anfällig in dem Bereich. Das Osako-Tor, das Tor von Raschica zum 3-1, wo Osako völlig frei im Raum vor der Abwehr stand. Also das scheint eben genau nicht zu funktionieren, halt dieser Bereich vor der Abwehr. Okay. Zumindest defensiv. Offensiv, ja, finde ich, hast du recht. Also Brandt spielt da geniale Pässe und auch Witzel spielt da gut. Aber gegen den Ball fehlt da jegliche Absicherung. Und das könntest du mit, wenn die Viererkette auf Top-Niveau wäre oder Fünferkette die letzten Woche, jetzt war es wieder Viererkette, dann könntest du es abfangen. Aber das ist momentan nicht der Fall. Also da spielen hinten alle Säulen nicht besonders gut gegen den Ball. Sowohl Hummels als auch Witzel, als auch gerade natürlich Akanji, der nicht in Form ist, die bringen nicht diese Leistung, die man benötigt, um defensiv stabil zu stehen. Und dann kannst du vorne so geil spielen, wie du willst, wenn du hinten 4 Treffer fängst. Oh. Ich habe für einen Artikel jetzt rausgesucht, diese Saison hat Dortmund in der Liga schon 6-mal 3 Gegentreffer oder mehr kassiert. In den Meisterjahren unter Klopp ist das genau ein einziges Mal passiert. Das war dieses legendäre 4-4 gegen Stuttgart. Bruno Labbadia ist der Einzige, der es geschafft hat damals.
Bruno.
Die 4 Tore den Dortmund einzuschenken. Und ansonsten gar nicht. Sonst halt meistens nur ein Gegentor. Und wenn du halt hinten so offen stehst, raus kannst du nicht genug Tore schießen.
Da sind wir auch wieder bei der Meisterfrage, würde ich sagen. Ne? Also dieser alte Spruch, die Defensive gewinnt die Meisterschaft und die Offensive die Spiele. So, es könnte sich anbahnen, dass es sich mal wieder bewahrheitet. Das
ist total gemein, wenn dann bei der Meisterfeier die Offensivspiele einfach nicht mitmachen dürfen. Sorry, ihr habt nicht gewonnen. Ja, ist das denn, also oft ist es ja so, dass Verteidiger auch, sag ich mal, sich alleingelassen fühlen, ne? Dadurch, dass eben bei den Vorderleuten angefangen im defensiven Mittelfeld die Aufgaben nicht so erledigt werden und dann die Abwehr einfach in Situation gebracht wird, in der sie nun mal auch schlecht aussehen kann. Mhm. Inwiefern ist das bei Dortmund ein Faktor? Und zum anderen, wieso bringst du schon wieder die Klopp-Vergleiche? Das verunsichert die armen Dortmunder.
Das verunsichert sich alle in Dortmund.
Ja, alles muss sich immer an Klopp messen.
Das stimmt. Das ist ein großes Problem tatsächlich. Und das ist ja auch das, was Hummels so ein bisschen angemahnt hat nach dem Spiel, dass man nicht nach einer Führung so passiv werden dürfe, sondern dass man weiter gucken muss, dass man auf den Gegner raufgeht und sich nicht passiv zurückzieht. Und da merkst du halt schon, dass so ein bisschen was im Argen liegt, weil wenn die eine Hälfte der Mannschaft sich so passiv zurückzieht und die andere will rausrücken, wie Hummels, der das halt auch vor dem 3-3 gemacht hat, dann hast du keine gemeinsame Linie. Und dann sehen alle schlecht aus, weil sie nicht zusammenarbeiten. Mhm. Und das hast du in dieser Rückrunde öfter schon gehabt, dass da halt unterschiedliche Spieler unterschiedliche Wege gehen im Spiel gegen den Ball.
Tja, was hat denn Leverkusen besonders pfiffig gemacht, auch gerade im Hinblick, was das sich selbst einstellen auf den Gegner angeht? Hat Leverkusen das gemacht, was sie immer machen? Weil kennt das ja von Peter Bosch, dass er alles, was nach A kommt, irgendwie verweigert.
Heißt ja auch Peter A aus. Ja.
Nee, aber ich meine, so, er hat nur Plan A, sagt man ihm ja so ein bisschen nach. Und daran ist er damals in Dortmund vielleicht auch so ein bisschen gescheitert, dass ihm dann nach den anfänglichen Erfolgen so ein bisschen die Flexibilität fehlte, darauf zu reagieren, was dann nicht mehr funktionierte. Inwiefern hat er Leverkusen jetzt quasi vielleicht auch auf diese Dortmunder Probleme Gesundheit angepasst, oder ist das einfach Leverkusen Plan A gewesen?
Nee, ich fand schon, dass sie haben ein bisschen anders gespielt. Sie haben zuletzt immer 4-2-3-1 eigentlich gespielt, haben sie jetzt dieses Spiel nicht gemacht, auch natürlich, weil das komplette Mittelfeld ausgefallen ist, dass man mit Bender und Amiri da gespielt hat und dann gesagt hat, man nimmt hinten noch eine weitere Absicherung, auch damit Haaland nicht ins Tempo kommt. Haaland war ja kein großer Faktor in diesem Spiel. Ja,
in der Anfangsphase auch so ein bisschen noch, aber aber ich würde auch noch ergänzen wollen, dass so ein Kernelement, was ja beide Mannschaften haben, dieses aus dem, fast schon in der gegnerischen Hälfte, diese schnellen Umschaltmomente, die haben natürlich auch begünstigt durch Defensivschwächen von Borussia Dortmund, aber die trägt Leverkusen ja, also dieses ja stilgebend für den Bosch-Fußball. Und das war sicherlich auch mit eines der Erfolgsrezepte jetzt hinter dem Ding. Plus, dass sie eben einfach mal die Chancen genutzt haben, weil es ja nicht so, dass Leverkusen Dortmund jetzt offensiv an die Wand gespielt hätte, großartig. Aber die Chancen, die sie haben, vielleicht noch anderthalb, zwei weitere, aber wenn sie vor der Bude waren, dann waren sie auch mal eiskalt. Und das ist, denke ich, in diesem Spiel das ausschlaggebende Element gewesen.
Das denke ich auch, ja, weil wenn Leverkusen nicht so effizient ist, dann gewinnt Dortmund das Spiel, dann sagen alle, was ein fantastisches Spiel, am Ende gewinnt Dortmund. Die Leverkusener Treffer fielen ja auch echt spät im Spiel. Ich glaube, das 3-3 in der 81. oder so.
Und dann 80 Sekunden später. Das
4-3. Also auch da kann man jetzt, glaube ich, nicht sagen, alles ist schlecht bei Dortmund. Das ist natürlich in Kombination mit dem verlorenen Spiel gegen Bremen im Pokal häufen sich dann die Negativerlebnisse wieder so ein bisschen an, sodass es dann auch auffällig wird. Aber sie haben eben auch nicht alles schlecht gemacht gegen Leverkusen. Da waren teilweise auch echt saustarke Sequenzen bei, die Dortmund da gezeigt hat. Von daher, finde ich, sollte man sich eher jetzt daran erfreuen, dass wir so ein Spiel genießen durften und dass auch Leverkusen in der Lage ist, auf diesem Niveau mit Borussia Dortmund mitzuhalten und das Spiel auch zu gewinnen. Das ist, glaube ich, das, was am Ende stehen bleiben sollte. Weniger so die Fehleranalyse bei Dortmund jetzt, oder? Komm, sei mal emotional.
Ja, das war aus Leverkusener Sicht klar.
Ne? Und ich finde auch, es wird leider Gottes manchmal ein bisschen zu schlecht gemacht, weil beim letzten Treffer das Bender-Kopfballtor, was eine mega geile Bude ist, die Flanke passt, das Timing vom Bender ist überragend in dem Moment, dann fällt er vom Pfosten rein, das ist auch noch das Glück des Tüchtigen, sag ich mal, und dann wird danach darüber gesprochen, dass Hummels sich nicht hundertprozentig ideal verhält. Ist sicherlich auch so, aber es ist kein eklatanter Abwehrfehler, so, und dann auch, kann man ja auch einfach mal Bender ist jetzt nicht der geborene Offensivspieler, aber dem Torschützen sagen, das war eine gute Offensivaktion und nicht zwangsweise eine schlechte Defensive Aktion. Also da, ob das Ding zu verteidigen ist bei der Flugkurve und so, das muss man überhaupt, also das zu sagen, ja, Hummels verhält sich da schlecht, sehe ich so ein bisschen ambivalent.
Ja. Finde ich schön. Ein Blick auf die Tabelle, ich möchte an der Stelle nur sagen, die Quote war 1:100. Ich habe ein bisschen was auf Leverkusen gesetzt, wenn ihr euch erinnert. Habe ich das ja
angekündigt? Ist ja egal. Ich war gerade noch unsicher, ob das Leverkusen war, aber du
das
hast
ja tatsächlich... Das war Leverkusen. Wir gucken mal auf die Tabelle, wenn es geht. Wir sehen nämlich, Leverkusen ist nur 6 Punkte von Platz 1 entfernt. Ne?
Aber mit dem Torverhältnis wollte ich mal sagen, 7 Tore.
Ja, dann ist eben 7 Punkte, aber ich sag nur...
Ich werde ja nicht das Schloss an der Elbchaussee, was du gekauft hast, dir jetzt madig machen. Aber ich würde mal überlegen, ob du das mit dem...
Ja, ich sage nur, es ist nicht unmöglich. Es ist alles schon relativ eng da oben. Ich will es nur mal einmal erwähnt haben.
Das stimmt. Das ist korrekt. Aber 6 Punkte musst du erstmal auf die Bayern, auf die Leipziger, auf die Dortmunder, auf die Gladbacher aufholen. Ich verstehe, was du sagen willst, aber nein.
Okay.
Tut mir leid. Das Geld ist verschenkt. Hättest du lieber mir geben können. Ich hätte was Sinnvolles damit gemacht. Ich hätte es vergraben. Die Inflations... obwohl, er hätte ja gegen mich gearbeitet. Okay, ich hätte es vergraben.
Okay,
Punkt.
So. Das ist vor allen Dingen wirklich ein wichtiger Sieg für Leverkusen, weil sie jetzt genau das, was ich ja immer angemahnt habe hier, okay, gegen die kleinen Punkten sie relativ regelmäßig, aber sobald es gegen Top-Teams geht, da sehen sie wenig Land. Und jetzt haben sie mal bewiesen, dass sie halt gegen Top-Team Land sehen. Klar, 3 Gegentore ist jetzt auch nicht der beste Ausweis für eine starke Defensivleistung, aber haben es dann wieder, habt ihr ja schon analysiert, über die Chancenwerteverwertung vorne, über die Offensivstärke wettgemacht. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Zeichen, um eben in diesen Meisterschaftskampf einzugreifen, Etienne reich zu machen.
Wobei du sagst, gegen Top-Teams, die haben sie auch gegen meine Bayern ja
gegen Bayern auch gewonnen.
Also, war sehr, sehr glücklich, ohne das aus Fanbrille sehen zu wollen, aber trotzdem wegen Top-Team-Siege haben sie ja einen prestigevollen schon sich gegönnt.
Ja, da haben sie dafür an anderer Stelle was liegen lassen. Richtig. Dieses Jahr, wenn da mal beides zusammenkommen würde, dann wären sie tatsächlich Meisterschaftskandidat, aber dann wird sie auch keine Quote von 100:1 kriegen. Verzeihung. Kommen wir zum nächsten Spitzenspiel. Das eine am Samstagabend, das andere am Sonntagabend. Beide klangen nach fantastischem Fußball mit vielen Toren. Nur eines hat das Versprochene gehalten und das war nicht das Spiel Bayern gegen Leipzig. Das endete nämlich 0:0. Hätte es aber nicht müssen, denn es gab schon zahlreiche Torchancen. Die mir jetzt am präsentesten ist, ist der Fehlschuss Timo Werners, den er links neben den Pfosten setzt, komplett alleine vor Manuel Neuer.
Auch das Goretzka-Ding ist so eine Sache, klar, Gulaschi, großartig, aber den, wenn man so spricht, ne, den muss er machen, dann fällt das unter diese Phrasenkategorie.
Ich fand nicht, dass es zahlreiche gab, aber es gab hochklassige
Torchancen. Ja, schon, aber es gab, ja, okay, das stimmt, aber also zumindest die Bayern so in den ersten, weiß ich nicht, 30 Minuten war schon sehr dominant. Aber das wirkte auch so ein bisschen so wie letztes Jahr. Kannst du ja vielleicht noch mal was zu sagen, Konstantin, dass die Bayern durchaus Phasen absoluter Dominanz haben und am Ende aus irgendwelchen Gründen doch noch mal in Schwierigkeiten kommen. Und sie hätten, also wenn man sich die ersten 30 Minuten anguckt, ich habe jetzt nicht die Uhr gestoppt, vielleicht waren es auch die erste Halbzeit komplett oder die ersten 25 Minuten, ist ja egal, aber es gab am Anfang diese unglaubliche Dominanz der Bayern. Man hatte das Gefühl, bei Leipzig funktioniert nichts. Die stehen eigentlich nur hinten drin. Die Konterversuche verpuffen allesamt. Und es ist eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt für die Bayern. Und dann in der zweiten Halbzeit auf einmal hast du eine Situation, dass die Leipziger das Spiel auch noch gewinnen können.
Ja, das ist total, also müssen wir, glaube ich, gar nicht, weil jetzt wegen letzter Saison muss man, glaube ich, gar nicht so weit zurückspielen, wenn wir nur das Hinspiel nehmen. Bayern führt zur Halbzeit da 1:0. Es war ein Lewandowski-Tor, ich glaube, es war sogar ein Elfer. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber die müssen zur Halbzeit 3-4-0 führen. Also noch deutlich dominanter als die erste Halbzeit gestern. Und in der zweiten Halbzeit kann da auch Leipzig auch wieder das Spiel gewinnen, geht am Ende 1:1, also damit auch unentschieden aus. Jetzt beide zwischen ersten und zweiten, aktuell zumindest, beide Spiele unentschieden ausgegangen. Und Ja, diese Bayern-Dominanz, das ist, glaube ich, wenn sie sich darüber belohnen und dann 1-0 oder 2-0 in Führung gehen, dann spielen sie sich auch gerne mal in den Rausch. Das ist bei Dortmund ja ähnlich. Also wenn sie jetzt die letzten Wochen Dortmund sich angeguckt hat, wenn die in Führung gegangen sind, dran geblieben sind, noch eine Bude, dann läuft es einfach einfacher. Und das ist bei Bayern auch so der Fall. Ich denke, bei Leipzig kommt noch diese Prise, ohne den zu hoch zu jazzen wollen. Aber diese Nagelsmann-Sache ist schon auffällig, dass er nach Halbzeiten durchaus noch mal taktisch anders auftritt. Dass seine Mannschaft, da können wir jetzt fast alle Topspiele die Saison nehmen, gegen Dortmund die erste Halbzeit war Leipzig komplett unterlegen, gehen da 3-3 raus, Hinspiel 1-1, jetzt 0-0. Ist jetzt sicherlich nicht das Traumergebnis für sie, aber können sie, glaube ich, sehr gut mitleben. Also ja, würde ich weniger auf die Bayern-Dominanz jetzt gehen, als dass Leipzig das in der zweiten Halbzeit auch ordentlich gemacht hat.
Ist natürlich auch für eine normale Mannschaft nicht einfach, Leipzig zu schlagen, muss man an dieser Stelle.
Vor allem auch mehrfach vielleicht.
Mehrfach. Ja. Also das sind natürlich, das bedarf natürlich außergewöhnlicher Leistung. Ja. Und die war den Bayern einfach nicht vergönnt. Vielleicht ist das ein Qualitätsding.
Ich glaube,
das
ist ein Qualitätsproblem.
Habt ihr Sky 90 gesehen?
Nein. Nee, ich leider nicht gestern. Nee.
Wieso? Mit Friedhelm Funkel, ne?
Mit vor allem mit Jens Lehmann, der den Julian Nagelsmann taktische Fehler vorgeworfen hat. Das war das war sehr schön. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ich muss es mir noch ein paar Mal angucken, bis ich es verstehe. Irgendwas hat Julian Nagelsmann mit der Formation falsch gemacht. Wurde auch nicht näher aufgelöst von Jens Lehmann. Und Julian Nagelsmann hat dann seinen Plan erklärt, hat ihn verteidigt, hat gesagt, wir wussten, dass Bayern über die Außen anfällig ist. Werner und Kunku kamen ja sehr stark über die Außen. Hat in der ersten Halbstunde nicht so geklappt. Haben Werner und Kunku die Seiten getauscht. Das hat dann besser funktioniert, was ich gar keine richtige Begründung habe, weil Werner gegen Davis ja gar keinen Geschwindigkeitsvorteil hatte mehr. Es gab dann sogar irgendeine Szene, wo Davis Werner abgelaufen ist, wo ich mir gedacht habe, okay, das schaffen vielleicht 3 Spieler auf der Welt und Davis ist einer davon. Und dann hat es besser funktioniert, dann sind sie besser in die Zweikämpfe gekommen, aber haben allgemein relativ passiv gespielt und das hat dann Jens Lehmann angemahnt. Also gegen die Bayern dürftest du nicht so passiv spielen wie
gut, aber wenn du halt
Leipzig das gemacht hat.
Wenn die halt eine Phase haben, wo sie 92% Ballbesitz haben, weil eben die Passgenauigkeit bei 100% liegt, eben nur phasenweise so, dann ist es für jede Mannschaft der Welt schwierig, egal ob das der FC Barcelona, Real oder nun Leipzig ist. Das ist, glaube ich, das ist eher ein Qualitätsmerkmal von Bayern. Das gibt's, haben sie gegen jede Mannschaft dieser Erde, dass sie, wenn sie mal den Ball laufen lassen, dass sie das auch mal eine Phase über, das sehe ich weniger als taktisches Defizit so, aber
Ja, hat er auch dann Nagelsmann so verteidigt, dass du halt gegen die Bayern, wenn du da hoch anläufst, dann spielen sie dich trotzdem aus und dann haben sie die Räume und das willst du genau nicht. Ja. Und sie haben ja auch ihre Chancen gehabt. Fand auch am Anfang, dass sie nicht mutig genug waren, aber dann hab's ja auch, Didi Hamann hat es dann auch sehr stark kritisiert, fand ich da auch ein bisschen drüber, weil es immer noch die Bayern und du gehst halt nicht, da fährst du nicht nach München, um da die aus dem Stadion zu schießen.
Und auch wenn es vielleicht ein bisschen glücklich war, am Ende, also jetzt nicht auf 90 Minuten, aber in der ersten Druckphase, von der wir jetzt gesprochen haben, dass sie da mit dem 0-0 davongekommen sind. Wenn man sich jetzt Dortmund die letzten Jahre in der Allianz Arena anguckt, dann die auch immer als Top-Spiel hochgejazzt war es sicherlich auch, aber 4-0, 5-0, 6-0 so und Leipzig jetzt halt, die Saison bleibt zumindest in der Liga und im Pokal sind sie raus, also bleiben sie ungeschlagen gegen Bayern München. Ist schon mal okay.
Ja, kann man sie auch schon mal in die Vitrine, im Vitrinenraum stellen, wenn man sonst nichts drin hat. So. Also es ist zumindest tabellarisch das vielleicht bestmögliche Ergebnis für die Spannung der Liga, denn so bleibt es eng da oben. Ich glaube, noch mal ganz kurz was dazu zu sagen, ich glaube, dass auch Leipzig in der Anfangsphase die Konter einfach nicht zu Ende gespielt bekommen hat. Also Bayern war so intensiv drauf, hat sich direkt im Gegenpressing wieder gestört, sodass da kein kontrollierter Ball auf einen Nkunku oder auf einen Timo Werner kam und jeder Konterversuch sofort in der eigenen Hälfte wieder erstickt wurde. Das ist in der zweiten Halbzeit besser. Da hatten sie die Momente, wo sie auch ein bisschen Raum hatten. Da kam dann auch die Chance durch Werner, dann auf einen Pass von Nkunku auch auf Werner, wo sie das nutzen konnten. Aber in der ersten Halbzeit komplett totgepresst im Prinzip dann auch. Mhm. Also 43 Punkte, Bayern bleibt Tabellenführer. Leipzig 42 Punkte, konnte so ein bisschen den zarten Abwärtstrend stoppen. Ja. Und das zur rechten Zeit und am rechten Ort, nämlich beim Tabellenführer aus München. Und jetzt ist, denke ich, alles drin für die Leipziger. So. Also mit einer Niederlage wäre es ein bisschen schwieriger geworden, den Bayern dann die, 4 Punkte wären es dann gewesen oder so. Ne?
Das wäre dann auch schon
abzunehmen.
Ich mag so dieses Wort Vorentscheidung nicht, aber das wäre schon so ein massiver, einfach für die Köpfe auch. Ne? Dortmund verliert, wenn jetzt Bayern gewonnen hätte, egal ob 1-0 oder sonst wie, Leipzig verliert, du setzt dich ab, das ist halt so ein Ding, da kommen die Bayern in Flow, die anderen denken wieder, so, das ist so. Aber ich wollte noch einmal auf, wir haben das Spiel ja so ein bisschen gedisst, ja, 0-0 und natürlich steht es im Schatten von diesem grandiosen 4-3, aber ich fand, es war trotzdem kein schlechtes Spiel und man hat dem Spiel schon auch angemerkt, dass es ein immens hohes Niveau war. Großer spanischer Sportkommentator, ich habe leider den Namen vergessen.
Hat mal, von Turn und Taxis.
Auch sehr spannend. Ne? Der hat mal gesagt, das Tor oder Tore sind die Orgasmen des Fußballs. Die haben diesem Spiel dann gefehlt, aber würde ich sagen, war es doch schon sehr intensives Padding, was die beiden da gestern abgeliefert haben. Also man konnte das Spiel gut gucken, fand ich.
Ja. Erotikvergleiche sind in dieser Sendung natürlich eigentlich nicht so gut, aber wir haben für diese Fälle ja so ein kleines Delay eingebaut, wie beim Super Bowl. Ja. Jedes Mal, wenn jemand das macht, dann machen wir schnell so einen kleinen Werbespot. Aber nur einen, ihr Lieben. Und Konstantin ist schuld. Einen Werbespot bekommt ihr jetzt zu sehen. Schaut ihn euch genau an und in wenigen Sekunden, ich gucke auf die Uhr, sind wir gleich wieder da.
Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit.
Können wir kurz mal zurückspulen? Haben wir den Tobi da gerade ertappt? Beim Wasser trinken?
Das ist eine Schande, dass ich sowas tue, dass ich körperliche Funktionen habe und Bedürfnisse, die gestillt werden
wollen. Ja, das zeigt ja zumindest, dass du so programmiert wurdest, dass du körperliche Funktionen simulieren musst. Oder?
Ja, war letzte Woche auch beim Arzt.
Ja?
Er hat gesagt, ich muss aufhören, so heftig zu masturbieren.
Ja. Hast du gefragt, warum?
Ja.
Also, damit ich die untersuchen kann?
Ja, genau. Warst du beim Arzt oder beim Mechaniker? Wo bist du untersucht?
Ich war beim Mediamarkt. Batterien austauschen.
So, hallo. Ach, ihr seid ja wieder da. Herzlich willkommen zurück. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Bei uns heute zu Gast ist Konstantin. Jetzt wisst ihr Bescheid. Konstantin arbeitet bei uns für eine Weile, kommt vom NDR und die brauchen immer ein bisschen Transfer in ihre Richtung, um sich in dieser schnelllebigen Zeit überhaupt über Wasser halten zu können. Was wolltest du sagen?
Nichts.
Du hast schon wieder, dir zippelt schon wieder was da im Mund.
Zum Quatsch. Nee? Nein, lass dich nicht so leicht verunsichern.
Ist nicht so einfach, wenn du mich so anguckst. So, wir reden weiter über den Fußball. Und Eintracht Frankfurt hat zu jenem einiges beigetragen. Sie haben nämlich Rasenballsport Leipzig, zweimal in Folge besiegt, einmal im Pokal, einmal zu Hause. Ich wusste, dass das passiert, weil ich weiß, dass die Frankfurter Eintracht von der Spielanlage her so ein bisschen Kryptonit ist für das Spiel der Leipziger. Deswegen war das abzusehen. Ich habe leider kein Geld gewettet, weil ich im Allgemeinen gegen Geld wetten bin. Buh, Wette. Und sonst wäre ich ein reicher Mann. Aber jetzt ist der Liga-Alltag wieder eingekehrt. Und da musste die Frankfurt sich der Realität stellen. Und dementsprechend fade war nach den beiden Siegen auch dieses lächerliche 5-0 gegen den FC Augsburg, in der Frankfurt, muss man sagen, großes Glück hatte. Und am Ende, ja, wie geprügelte Hunde schlichen die Spieler vom Feld.
Alles, was du sagst, stimmt. Mhm. Ja, das war tatsächlich der Angstgegner. Ich glaube, die haben wann das letzte Mal überhaupt gegen Augsburg gewonnen oder überhaupt gewonnen?
1824, glaube ich.
Ja, irgendwie Dietmar sowas.
Teuerdörfer hat das damals das Tor geschossen in der 184. Minute.
Per Lanze.
Per Lanze.
Per Lanze. ja, nach einer soliden ersten Halbzeit, wo die Eintracht sich auch bei Trapp bedanken kann durchaus, dass sie nicht in Rückstand geraten.
Er hat sie auf Trapp gehalten, indem Trapp gehalten hat.
Ja. Darf man das beim NDR nennen?
Ja, das gibt so ein Phrasenschwein. Ne?
Ja, das gibt's ja auch, aber das ist schon verhungert. ja, gehen sie dann doch noch mit 1-0 in die Pause und kommen dann wie ausgewechselt in die zweite Halbzeit, liefern tatsächlich die beste zweite Halbzeit, die sie diese Saison dann auch gezeigt haben mit 4 Toren. Man muss sagen, ich war ja ein großer Kritiker, dass die Eintracht im Winter keinen Rechtsaußen verpflichtet haben. Stellt sich raus, Timothy Chandler ist eine absolute Torgranate. 4 Tore mittlerweile schon in der Rückrunde geschossen. Und mit Kopf und Fuß, dem ist alles egal, der ballert alles rein. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, aber es ist so, was dann auch jüngst Freddy Bobic dazu veranlasst hat, einfach mal alle Kritiker die mangelnde Transferphase kritisiert zu wagen hatten, als Idioten betitelt hat. Ich wäre vorsichtig mit solchen Äußerungen. Bobic ist momentan so ein bisschen nicht gut auf die Fans zu sprechen. Das hat schon was mit dieser Causa Andi Möller und so weiter zu tun. Und Er legt sich gerne so ein bisschen momentan an. Und das ist natürlich leicht, wenn du gerade so eine super in die Rückrunde gestartet bist mit 7 Punkten aus 3 Spielen im DFB-Pokal weiter gegen Leipzig und so. Dann lässt sich sowas auch leicht irgendwie sagen. Aber man muss vielleicht auch mal vors Mikrofon treten nach so einer Partie wie gegen Düsseldorf. Und nicht nur, wenn es gut läuft, meiner Meinung nach. Ich finde, es ist trotz allem, dass es jetzt so gut läuft, noch zu früh irgendwie jetzt in mega die Euphorie zu verfallen. Aus meiner Sicht ist es einfach gut, dass wir jetzt erstmal mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Ansonsten ist die Saison noch lang, die Eintracht noch in 3 Wettbewerben und dann wird man eben auch nach hinten raus sehen, ob die Luft diese Saison da ist oder ob es dann nach hinten eben doch wieder eine Durststrecke gibt. Deshalb würde ich mich auch an Freddy Bobic' Stelle jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber Status quo, Stand jetzt, wie man in Frankfurt ja sagt, ist es natürlich ein überragender Start in die Rückrunde und Adi Hütter hat bewiesen, dass er die Krise, weil das hatte er ja, so hat er auch gesagt, irgendwie, er war ja irgendwie auch ein relativ erfolgsverwöhnter Trainer da in seinen Ausflügen. Und jetzt hat er zumindest gezeigt, dass sie diese erste Krise mit 1 Punkt aus 7 Spielen gut überstanden, am Ruhe bewiesen haben, auch auf dem Transfermarkt mit Ilsanker dann einen Transfer gemacht haben, der jetzt nicht von den Fans so unfassbar begrüßt wurde, aber der hat auch ein gutes Spiel gemacht, muss man sagen.
Wichtiger Transfer
auch. Ja, weil er auch flexibel ist, hat erst in der ersten Halbzeit hat er noch in der auf der 6 gespielt und dann, nachdem Abraham verletzt raus musste, sich nahtlos in die Innenverteidigung eingefügt. Also das ist schon alles ganz solide. Die ganz großen Euphorie-Sprünge sind es aber trotzdem bei mir nicht. Auch wenn ich froh bin, dass natürlich mal so ein 5-0 gab es schon lange nicht mehr. Das ist auch mal ganz schön.
Kann man so ein 5-1 in der Hinrunde. Ich weiß aber nicht mehr, gegen welchen Verein das war.
In Köln? Nee, ach so, gegen die Bayern, meinst du?
Einmal das? So ein One-Night-Stand im Model, komplett das restliche Leben ist einfach versaut dadurch. Ja,
das ist so. Ja. Du hast immer so einen Vergleich.
Ja, das ist so.
Wie seht ihr das?
Ich sehe es exakt genauso. Ich würde vielleicht noch anfügen, dass Freddy Bobic in den Interviews sich oft mit den Haaren nicht gut einfach repräsentiert. Seine Frisur ist nicht gut.
Freddy Bobics Frisur?
Ja. Fällt mir einfach nicht in den Interviews. Okay. Da muss er auch ein bisschen aufpassen.
Hast du noch was Sinnvolles zu sagen?
Ja, ich wollte bei dieser Andi Möller-Casa vielleicht, hat ja vielleicht nicht jeder mitbekommen, dass Andi Möller jetzt, ist ja jetzt neuer NLZ-Chef, ja. Ja. Von den Fans abgelehnt, weil seine Bindung zu Frankfurt fehlen würde, wenn ich das richtig
verstehe. Naja, er hat den Verein insgesamt 3-mal, glaube ich, verlassen und vor dem Pokalfinale gegen die Bayern, gegen Dortmund damals, 2017 war das, glaube ich, wurde er angesprochen und hat er gesagt, dass er mit Frankfurt absolut nichts mehr am Hut hat und Dortmund die Daumen drückt. Das ist dann natürlich. Sowas vergessen die Fans dann natürlich nicht. Und er hat in seiner Karriere schon, gilt er schon ein bisschen als ein Opportunist. Das wissen auch die Schalker und die Dortmunder. Und das ist dann halt, die Frankfurter Fans sind halt sehr traditionsbewusst und die nehmen sowas dann einem sehr schwer. Ich finde das auch okay, dass man dann auch jemanden, der dann sowas sagt, dass man dem das dann auch erstmal das Leben nicht so leicht macht. Kann das schon nachvollziehen, dass die Fans davon nicht begeistert. Ganz abgesehen davon, dass man sich schon berechtigt fragen kann, wo sind eigentlich die Qualifikationen von Andi Möller, um das Nachwuchsleistungszentrum zu führen. Also ist er, hat jetzt den Nachweis, dass er irgendwie besonders gute Jugendarbeit kann, hat er jetzt für mich noch nicht erbracht. Also dass das jetzt, dass man so eine Kontroverse im Umfeld, ja wirklich verhasste Persönlichkeit in so eine wirklich wichtige Schnittstelle packt, hat sich jetzt mir jetzt noch nicht erschlossen. Wenn das jetzt der Mega-Jugendtrainer wäre, irgendwie, wo ich sage, ja, okay, aber dafür hat er unfassbare Kompetenzen, aber so über die repräsentativen Funktionen hinaus sehe ich jetzt Andi Möller nicht so mega geeignet. Aber er ist jetzt da und wenn in den nächsten 10 Jahren die krassen Frankfurter Talente rauskommen, dann hat er alles richtig gemacht, oder?
Keine Ahnung. Wer weiß, was da in den.
Aber es brodelt. Es ist, also es ist unter Fans, so mit Bobic und so, das ist, wird in den Medien noch nicht so hochgestellt, aber man merkt das schon deutlich. Auch die Aussagen, die er jetzt da gemacht hat. Es gab ja dann auch von den Ultras klare Ansagen Richtung Bobic in dieser Causa Möller und so. Und dann hat natürlich Bobic auch gesagt, Alter, ich bin hier der Chef, ich lasse mich nicht von Fans sagen, wen ich einstellen kann, was auch logisch ist. Aber das ist alles schon.
Das ist, glaube ich, das Gesamtbild, ne? Weil zum Beispiel, du hast vorhin auch noch zu den Transfers, die Transfers angesprochen, ist es ja ein sehr offenes Geheimnis, dass sie an Brun Larsen interessiert waren und den haben sie nicht bekommen. Also es gab ja gerade für diese Position, die ja Chandler überragend bekleidet, was man ja aber vorher nicht so absehen konnte, durchaus Bemühungen. Also an sich, wenn man es drastisch formulieren will, ist er da gescheitert und hat dann ein eher dünnes Fell bewiesen.
Weiß natürlich immer nicht bekommen ist immer so eine Sache, ne? Oder nicht bereit, das zu zahlen, was verlangt wurde. Und da kann man, finde ich, da muss ich sagen, 14 Millionen, glaube ich, was Hoffenheim jetzt
12, glaub ich,
oder so für Brun Larsen gezahlt hat, ist natürlich, das wäre für die Eintracht der absolute Rekordtransfer in der Vereinsgeschichte. Für einen Spieler, der irgendwie ein Jahr nicht gespielt hat und so, was natürlich ein großes Talent ist, aber ich finde, da mache ich dem Bobisch jetzt keinen Vorwurf, dass er dieses Risiko nicht eingegangen ist.
Ich meinte jetzt auch nicht zwangsweise nur Brun Larsen, aber es wurde danach gesucht. Brun Larsen war ein sehr heißes Thema, und im Endeffekt hat man es an direkten Konkurrenten verloren. Klar, natürlich spielen da auch Gelder immer eine große Rolle. Trotzdem hat er sich gerade jetzt in seiner Funktion, die er nun mal bekleidet, nicht gerade mit den auffällig positiven Sachen jetzt selber bekleidet. Die Leistung auf dem Platz von der Mannschaft beeinflusst er ja eher indirekt, sage ich mal.
Also klar, wenn du sagst, wir haben da eine Problemstelle im Kader erkannt und wollen dort handeln und dann werden auch schon Namen gehandelt.
Eben,
dann und am Ende bekommst du dann niemanden, dann ist das natürlich ein Stück weit auch ein Eingeständnis einer Niederlage.
Genau.
Weil du dann, diese von dir erkannte Problemstelle eben nicht personell schließen konntest. Aber
wir wissen es ja auch nicht, weil also sowohl Dortmund als auch Bobic haben gesagt, da ist nichts dran an Brun Larsen. Also das war dann auch so ein Medienthema, ob die da wirklich dran waren oder nicht, weil das weiß man letztendlich natürlich auch nicht. Es macht auf dem Papier natürlich Sinn, aber ob es wirklich war, da stecken wir halt nicht drin.
Ja, das weißt du nie, aber wenn man merkt, dass die Leute haben nicht voneinander abgeschrieben und das kann man relativ schnell prüfen, dann und dass 6-7 verschiedene Quellen sagen, dann ist das zumindest intern irgendwo mal dieser Name aufgetaucht. Wie heiß oder nicht heiß, das ist alles immer sehr
schwierig. Ich finde viel interessanter, dass man noch einen Satz sagen darf zu Philipp Kostic, weil der Typ ist einfach unfassbar krass drauf zurzeit und mir tut das leid. Ich weiß, wir haben da schon alles zu gesagt, aber das ist so ein Wahnsinnsspieler und was der für eine Energie bringt, wie eiskalt der vom Tor ist, wie viel der rennt, wie viel der für die Mannschaft macht. Es gab da so eine Situation, da hat er irgendwie einen Sprint nach vorne gemacht, den Ball irgendwie verloren und der wurde dann auf seiner Seite schnell nach vorne gespielt und er ist der ist irgendwie, wenn du dir die Lauflinie anguckst, ist der wirklich bis dem hinterhergerannt und dann noch den Ball zurückerobert, weil den das so wurmt, dass er den Ball verloren hat und der will den dann zurückkämpfen und du könntest ihn direkt wieder anspielen und er würde wieder nach vorne rennen. Also das ist unfassbar, was der Typ auf der linken Seite da abläuft und dabei aber auch noch torgefährlich ist, ein Auge für die Mitspieler hat und so weiter. Also der wird wahrscheinlich im Sommer vermutlich gehen. Es wird wahrscheinlich nicht machbar sein, ihn zu halten und das finde ich echt schade, weil den wirst du nicht ersetzen können. Ein Wahnsinnsspieler, unglaubliche Mentalität. Möchte an der Stelle einmal sagen, Philipp Kostic.
Ich würde gerne noch ein Wort zu Adi Hütter sagen, weil der jetzt so ein bisschen in der Bobic-Kause so ein bisschen untergegangen ist.
So. Ganz ruhig. Ja, ist okay. Ich habe letztes Mal gar nichts gesagt.
Nee, einfach nur, weil wir so Trainer des Jahres, Herrn Kohfeldt und sonst was, der jetzt ja aus seiner ersten richtig massiven Krise bisher noch nicht rauskommt. Er hat den Titel, ich weiß, du bist nicht der größte Fan, aber den Titel hat er nun mal offiziell verliehen bekommen. Und Adi Hütter hat jetzt bewiesen,
von wem hat er den gekriegt?
Kohfeldt? Kohfeldt ist Trainer des Jahres irgendwie.
Er wird erst Trainer des Jahres, wenn er mit Bremen absteigt.
Aber das ist ja diese andere Auszeichnung. Ja, also, ist ja für Bereich im Jugendbereich, also quasi für den Verdienst im Jugendbereich, die hat er mal bekommen.
Ja, aber er hat irgendwo, was war denn das?
Ich gut, aber du wolltest ja auf dem Punkt
bei der Backspin vielleicht.
Also auf jeden Fall werden Kohfeldt ja so gerne als Shootingstar, lassen wir es dabei, und so upcoming Trainer ist Hütter, finde ich, was er jetzt da über die Zeit, die er da hat und dieses Erbe, was er angetreten hat von Kovac, war jetzt ja nicht gerade das Einfachste, hat es in der ersten Saison überragend, wahrscheinlich über die Erwartungen, hat jetzt aber auch eben, wo es mal nicht lief, offensichtlich auch in der Winterpause an den richtigen Schrauben dann auch gezogen, weil sonst kommst du nicht so aus der Winterpause raus.
Das war der Systemwechsel von Dreier- auf Viererkette, den er gemacht hat, der Eintracht eine Stabilität gibt, die sie vorher nicht hatten. Und da muss man sagen, das ist gut.
Ja, also das hat gut funktioniert. Einfach nur mal so Shoutout, das ist offensichtlich ein guter.
Ja.
Ein guter Tag oder kein guter Tag, ist immer die Frage beim Gegner der Eintracht Augsburg. Mal haben sie einen guten Tag, dann können sie auch sogar Dortmund mit Rängnis bringen, auch wenn es am Ende nicht geklappt hat. Und an einem schlechten Tag, da verlieren sie einfach mal 5-0 in Dortmund, sang- und klanglos wie ein Abstiegskandidat. Gut für Augsburg, dass sie in den letzten Wochen doch hier und da ganz gut gepunktet haben, mit 26 Punkten sich so ein bisschen dem Allergröbsten auch entzogen haben. Erfolgreich bislang 9 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Aber das war schon mal gar nichts jetzt. Frankfurt noch mal kurz eben aus Augsburger Perspektive. Ich guck schon gar nicht mehr rüber, sonst switcht. Nein, ist ja alles gut. Aber ja, also Augsburg kann man vielleicht ganz kurz abhandeln, das war gar nichts.
13 Gegentore jetzt in 2020. Ja. Das ist schon eine Hausmarke, jetzt zum zweiten Mal 5 Gegentore bekommen.
Ich wollte gerade sagen, also 10 der 13 Gegentore waren allein gegen Dortmund und Frankfurt, ne?
Ja, gut.
Also muss nicht unbedingt.
Gegen Union Berlin musst du auch nicht unbedingt verlieren. Und
kannst du mal Bremen gleich sagen.
Ja, das kann ich gleich zu Bremen sagen, aber ich wollte jetzt noch zu zu Augsburg sagen, dass das schon wirklich immer hopp und top ist, ihr Defensivspiel. Mhm. Und dass gerade wenn dann die Viererketten nicht 100% greifen, der Gegner da reinkommt, dann lassen sie sich viel zu leicht abschießen.
Ja.
Weil da gibt es halt auch keinen Plan B. Also das ist wirklich dieses 4-4-2 do or die. Und da kannst du immer relativ früh sagen, ob es funktioniert oder nicht. Ich fand, der Betze hat ein bisschen Pech gehabt. Das ging mir so ein bisschen unter in diesem Spiel. Das heißt, er hat ein Glück, dass Frankfurt hatte eine gute Leistung vom Torwart. Also das Ding hätte zur Halbzeit auf 2-1 stehen können, hätten wir ein anderes Spiel gehabt.
Hat gut gehalten, ja.
Hat gut gehalten und da hatten sie die Chancen, aber dann defensiv sind sie komplett zusammengebrochen nach der Pause.
Ja. Ja, deswegen müssen wir auch nicht die ganzen Augsburger Fans, die uns millionenfach zuschauen, weiter quälen mit der Analyse. Es war einfach nichts. Und es gibt so Tage, da ist es einfach nichts und das weiß man selbst und dann geht man in die Kabine und weint und trinkt Erfrischungsgetränke und nächste Woche geht's weiter. Deswegen geht's jetzt auch weiter mit Düsseldorf. Machen wir mal weiter jetzt. Düsseldorf gegen Wolfsburg. Düsseldorf kommt aus einer Situation, da geben einem eigentlich die Konkurrenten das Geschenk, noch im Spiel sein zu dürfen. Das Spiel um den Klassenerhalt. Und dann führst du 1-0. Bist in der Überzahl, weil dein Gegner Wolfsburg sich die Freiheit nimmt, sich mit dem Ellbogenschlag selbst zu dezimieren, bringst es trotzdem nicht nach Hause. Zwar ist man natürlich noch längst nicht abgestiegen, ja, man ist immerhin 16. Aber sind das nicht die Spiele, wo man sich hinterher ärgern muss, dass man da zu wenig geholt hat, wenn sich einem dieses Fenster der Möglichkeiten öffnet, wie man im Englischen sagt? Ist das nicht eigentlich eher, sind es eher zwei verlorene Punkte für Düsseldorf?
Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass sie die Woche davor ja in der 93. Minute den Ausgleich gekriegt haben, dann sind das jetzt schon zwei Spiele, wo man mehr hätte eigentlich holen müssen, als man hat. Und das sind da tatsächlich die Punkte, die dann im Abstiegskampf irgendwann fehlen.
Ich würde es aber auch insofern widersprechen, als dass sie in beiden Spielen sich in eine Situation gebracht haben, die angenehm war im Vergleich zu vielen anderen Spielen dieser Saison. Wenn du dir das 1-0 anguckst, dass er wirklich herausragend auch herausgespielt war. Also es war nicht so, dass sie irgendwie den Ball in den Strafraum gewuchtet haben, Hendricks hat das Ding dann reingeschossen, sondern sie haben von hinten nach vorne gespielt, durchs Mittelfeld und dann mit feinem Kurzpassspiel sich eine Chance eröffnet. Und das haben sie auch schon gegen Frankfurt schon sich ein bisschen mehr getraut, ein bisschen mehr Mut getraut, ein bisschen mehr Fußball zu spielen getraut. Funktioniert natürlich jetzt auch, wo sie Stöger im Mittelfeld wieder haben, wo er wieder da ist, wo Berisha auch neu im Mittelfeld ist, hast du neue technische Qualität. Aber ich finde schon, dass sich da was tut im Vergleich zu den Wochen davor. Also, dass du da merkst, da wird was probiert, da gehen sie ins Risiko, die wollen sich dagegen stemmen, gegen diesen Abstieg. Mhm. Dass diese Mannschaft von der Qualität her jetzt das nicht schafft, dies über 90 Minuten auf den Platz zu bekommen, gerade wenn sie dann nachher nach einer roten Karte gegen 10 Gegner anspielen müssen, die sich tief reinstellen, das ist dann auch klar. Und dass da mehr kommen muss, wenn sie nicht Abstieg schaffen wollen, das ist verständlich. Andererseits sehe ich jetzt mit dieser Woche, mit diesen beiden Unentschieden, und mit diesem Sieg im Pokal sehe ich eine absolut positive Woche und auch so einen guten Start für den neuen Trainer. Es ist nicht so, dass diese Mannschaft tot ist und auch der Trainerwechsel nichts bringt, sondern du hast das Gefühl, okay, da werden so ein paar Kleinigkeiten umgestellt und du merkst schon einen Unterschied im Fußball, den sie spielen.
Ich denke auch mal, zumal man muss ja auch auf die Gegner schauen. Also Frankfurt haben wir gerade ausführlich drüber gesprochen, dass sie jetzt nicht so schlecht aus der Winterpause gekommen sind. Klar, gegen Düsseldorf war ihr klar mit Abstand schwächstes Spiel, muss man auch dazu sagen. Trotzdem in der Lage, wo Düsseldorf war zum Zeitpunkt gegen bei Frankfurt als Gegner und auch Wolfsburg ist ja defensiv nach wie vor eine sehr stabile Mannschaft. Wenn es in deiner Offensive eh hapert, wirst du die nicht aus dem Stadion schießen. So, und hast du auch noch ein Auswärtsspiel gegen Wolfsburg, sind jetzt beides Gegner, wo sie ich sag mal, jetzt klar mit der roten Karte und Gegentor in der 93. Minute, aber hätten sie vorher gewusst, sie verlieren keines dieser beiden Spiele, sage ich, auch wenn es nur 2 Punkte sind und man sicher über verlorene Spiele, verlorene Punkte diskutieren kann, hätten sie das wahrscheinlich unterschrieben.
Ich glaube, die hätten das für jedes Spiel unterschrieben, wenn du sagst, du verlierst nicht.
Aber ohne einen Sieg dann irgendwann mal
drin, schwierig. Das 30 auch Punkte schwierig. Reichen sicherlich am Ende nicht. Obwohl, wer weiß, vielleicht reichen dieses Jahr 30 Punkte. HSV hat es mal mit 28 geschafft.
Ich glaube, 27 und dann in der Relegation. Ja.
Ja, genau. Das waren die schönen Jahre. Wisst ihr noch, damals? Ach, wie toll, wie viel Spaß wir hatten.
Ich möchte mich auch offiziell jetzt entschuldigen. Jetzt. Oh. Ich glaube, mittlerweile ist es soweit, dass ich mich dafür entschuldigen muss, dass Leute, die darauf gesetzt haben, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. Ich habe großen Quatsch erzählt. Der VfL Wolfsburg spielt den letzten Scheiß in dieser Saison zusammen. Ich habe vor der Saison noch gesagt, ich freue mich auf die, weil der Trainer halt offensiv spielen lässt, Pressing, aber da ist momentan so gar keine Weiterentwicklung zu erkennen. Und es war halt schon ich habe das Spiel mir wirklich mal 19 Minuten angeguckt und es war schon bei 11 gegen 11, dass Wolfsburg sich da teilweise hinten reingeschaltet gegen Düsseldorf. Zu Hause gegen Düsseldorf. Und da haben doch die Fans dann völlig zu Recht zur Halbzeit ein Five-Konzert veranstaltet, die, ich muss kurz gucken, wie viele sich noch ins Stadion verirrt haben.
Five-Konzert.
23.000 Zuschauer, die sich dann noch ins Stadion verirrt haben. Die haben halt eine Mannschaft gesehen, in der momentan so gar nichts geht, die halt momentan überhaupt nicht in irgendeiner Form lebendig wirkt, sondern sehr, sehr auf der Suche wirkt nach spielerischen Mitteln, die sie anwenden können gegen Gegner, die sie eigentlich dominieren müssten. Und da ist im Vergleich zur letzten Saison mit Labbadia, wo man ja wirklich teilweise spielstarke Auftritte gehabt hat, wo man eine Mannschaft hatte, die gelebt hat, ist das ein ganz klarer Rückschritt in dieser Saison. Und funktioniert dann auch gar nicht mehr, wenn vorne Weghorst nicht drin ist als Mann vorne drin. Für diese Einschätzung möchte ich mich nicht entschuldigen, weil Weghorst spielt eine gute Saison, der wirft sich rein, der geht in den Strafraum, aber wenn du keine Bälle bekommst, dann bist du als Stürmer machtlos.
Und das kenne ich heute Abend Pro-Clubs.
Das ist so gemein. Das
ist ein Scherz, alles für den Joke.
Und diese Mannschaft macht so, also es macht, glaube ich, den Wolfsburger Fans momentan keinen wirklichen Spaß, der zuzugucken.
Ja, ist nicht sehr ansehnlich. Ne? So ein bisschen die schlechte Version vom Catenaccio, vom italienischen Fußball. Defensiv stehen sie ja nach wie vor okay. Also es sind ja keine schlechten Werte, die sie da haben, aber alles irgendwie darauf auszurichten und zu hoffen, dass vorne irgendwie mal einer reinfällt, das geht ganz, ganz mies runtergebrochen. Es guckt sich einfach nicht schön, ne?
Ja, wir haben jetzt aber auch 8 Tore in 4 Spielen. Also das, selbst das haben sie nicht mehr. Also wir hatten ja die noch die stärkste Defensive und jetzt nimmt es auch da ein bisschen ab. Da ist man momentan nicht so ganz klar, in welche Richtung es gehen soll. Und da muss Glasner sich auch langsam was einfallen lassen. Denn das, was ich zumindest bei Twitter aus von den paar Wolfsburger Fans, denen ich Follower reingespielt bekomme, das ist dann schon sehr kritisch.
Was ist denn mit deinen Weghorst-Toren?
Sieht nicht gut aus. Nee. Sieht nicht gut aus.
7 Tore bislang. Von wie viel hast du prophezeit? 25?
25.
Anfang der wird mal 30.
Wir hatten noch 13 Spiele Zeit. Wenn er jetzt in jedem Spiel einmal trifft, dann hat er 20.
Ja, und? Trotzdem nicht 30.
Das ist aber dann schon eine sehr gute Quote.
Naja. Aber er hat jetzt wie viele Spiele schon nicht mehr getroffen?
Er hat auch nicht gespielt zuletzt. Also er ist in der zweiten Halbzeit reingekommen erst und dann haben sie sich dezimiert. Dann ist natürlich blöd für ihn. Dann kann man ihm, glaube ich, keinen Vorwurf machen, aber er hat schon ein bisschen länger.
Ist schon trotzdem
7.
Ja, schon ein bisschen hä.
7 ist die Zahl, die er sucht. Seit 7 Spielen kein Tor geschossen.
Ja, ich entschuldige mich offiziell für alle Prognosen, die ich zum VfL Wolfsburg prognostiziert habe.
Die haben viel Geld gewettet aufgrund deiner Prognosen. Ja, dein Wort hat Gewicht.
Du hast Existenzen zerstört.
Existenzen zerstört.
Oh Mann, ey, du bist wirklich wie so ein, wie der Investor von Hertha.
Oh ja, das war ein schönes Thema.
Nach seiner Pleite da.
Das ist mein Lieblingsthema. Lass uns über die Hertha ein bisschen reden.
Ja,
Big City Club.
Nehmen wir doch die Überleitung einfach wirklich dann einfach so mit, wenn sie uns schon so geboten wird.
Big City Club.
Gehen wir zum Big City Club. Der Club hat früh die Pforten geschlossen.
Big City Club nicht.
Und hat sich gegen den Mitkonkurrenten Mainz keinen Zaubertag erlaubt. Die Zukunft soll golden sein in Berlin, aber die Realität ist trist und grau. Und das ist ein Zustand, hey, den kennen wir nur zu gut. Und deswegen sage ich, Leute, passt mal auf in Berlin. Man muss ein bisschen aufpassen. Man muss erst seine Hausaufgaben machen.
Ich sag Niko Kovac in 3 Wochen.
Für wen denn?
Naja, für Cleansy.
Aber er rückt Cleansy aber auf.
Das ist mega.
Der ist ja Aufsichtsrat.
Der übernimmt das eigentlich. Ja nur so. Ich kann mich auch nicht auf beides konzentrieren, würde dann sagen, ich wollte das nur mal so. Nico, und so passiert das dann. Und
was passiert mit Nuri? Dem Schattenmann?
Nix.
Ich kann mir schon vorstellen, dass Niko Kovac wiederkommt, dann aber im Sommer.
Ja, so denke ich auch. Ganz klar.
Ich glaube nicht, dass sie jetzt in der Saison
Klinsmann aber wenn die noch schaffen. In Abstiegskampf, noch tiefer in Abstiegskampf rutschen, wäre Nico Kovac auch nicht der schlechteste.
Ich bin Idee. Da jetzt auch politisch nicht ganz so mit drin, weil das spielt auch damit rein bei Berlin, aber Klinsmann ist ja auch sehr stark die Idee des Investors und ich glaube nicht, dass sie deswegen jetzt Klinsmann so schnell wieder entlassen können.
Nee, ich glaube, dass der dann wieder in die wieder Top-Transfers
macht. Das gibt ja, glaube ich, keine gesichtswahrende Lösung.
Aber das müsste, ich denke schon, dass es eine, weil du Klinsmann, der ja ein Gesicht dieses Vereins werden soll, und nicht zwangsweise auf der Trainerbank, den würdest du ja massiv schwächen, das wüsste ja jeder. Wenn die jetzt nicht wirklich auf dem letzten Tabellenplatz stehen, und davon gehe ich jetzt dann doch mal nicht aus, werden sie Cleansy durchschleifen in An- und Abführung die Saison und dann im Sommer wird das umstrukturiert werden. Davon gehe ich zumindest vom jetzigen Zeitpunkt stark aus.
Ja. 70% Ballbesitz, keine Torgefahr. Das war nicht sehr stark, was Berlin da gezeigt hat, was Hertha gezeigt hat. Und auch dann so ein bisschen die angedeutete Entwicklung in den ersten Spielen unter Klinsmann auch konterkariert, weil es nämlich nicht so ist, dass sie jetzt ihr Tempo auf den Rasen bekommen, dass sie Geschwindigkeit auf den Rasen bekommen, sondern dass sie vielleicht manchmal eine Betondefensive anrühren können, wie letzte Woche gegen Schalke, aber ansonsten ihnen sehr stark die Ideen doch fehlen, wie sie nach vorne spielen wollen, wie sie nach vorne spielen sollen. Und im Mittelfeld ist momentan wirklich jeder Spieler in einer Krise, kein Spieler kommt an sein Leistungsniveau ran. Arne Meyer hat mir wieder von Beginn anfangen dürfen, hat auch jetzt kein besonders auffälliges Spiel gemacht. Grujic zur Halbzeit ausgewechselt nach indiskutabler Leistung, auch ein Systemwechsel in der Halbzeit von 5er auf 4er Kette bringt nicht die erhoffte Wirkung. Und dann kann selbst Mainz, die ja eigentlich eine relativ schwache Defensive in dieser Saison stellen, mit einem simplen, mit einer simplen 5er Kette hinten komplett härter lahmlegen.
Tja, und ein schöner Dreierpack von Quaison. Und den sollte man auch nochmal erwähnen. Ja, das war erschreckend. Also Mainz hat es gut gemacht, aber Berlin hat es auch wirklich eingeladen.
Ja. Also, das war jetzt ja kein herausragendes Spiel von Mainz. Ja. Also, und dann verwunderlich fand ich auch, dass Luke Bacchio nicht in der Startelf stand, weil der hat eigentlich fast, also auch sicherlich nicht immer, aber schon noch eher einer der Leuchttürme, wenn man das so nennen will. Und ich fand auch mit, krieg den immer nicht ordentlich ausgesprochen, Piątek, den Top-Transfer, sind so vom Stürmertypus so auch sich eigentlich so zumindest vom Papier her gut ergänzend, warum man jetzt nicht versucht, die sich so ein bisschen einspielen zu lassen. Ich habe jetzt nichts von angeschlagen oder sonst was gehört. Scheint
ist auch zur zweiten Halbzeit gekommen.
Ist gekommen, und da hat er auch dann ein bisschen Druck gemacht. Deswegen hat es mich verwundert, dass er da.
Kann ich mir höchstens mit dem Pokalspiel erklären, wo halt Köpke und Piątek sehr gut harmoniert haben, zumindest in der ersten Halbzeit auf Schalke. Dass man dann sagt, okay, gute Leistung belohnen wir mit einem erweiterten Startelf-Einsatz. Aber ansonsten sehe ich es wie du, das war nichts Halbes und nichts Ganzes vorne drin.
Tja. So sieht's aus. Und damit bleibt die Hertha im Abstiegskampf. Man hat ein bisschen das Glück, dass andere Vereine noch schlechter sind. Ja. Aber Mainz jetzt, das war schon fast ein 6-Punkte-Spiel. Verzeihung. Entschuldigung. Ja. Aber ey, es war noch nicht so schön. Lass uns mal weitergehen, oder? Es hat ja keinen Spaß gemacht, das Spiel.
Nee, es haben dieses Wochenende viele Spiele keinen großen Spaß gemacht. Es waren
viele Spiele dabei, die keinen Spaß gemacht haben. Am schönsten fand ich noch Köln gegen Gladbach, das Derby.
Was war das für ein Spiel?
Oder?
Sturmflaute.
Es gibt viele, jetzt viele
Witze, die man machen kann. Ja.
Weht ein frischer Wind durchs Stadion.
Ja.
Wie ein Orkan durch die Abwehr reingefegt. Ja.
Keine Bäume ausgerissen, das Spiel.
Die Leute haben ihre Fenster zugemacht. Damit es nicht reingeht.
Gut, dann hätten wir noch Freiburg-Hoffenheim. Das Breisgau-Derby, sagt man das so?
Das ist das Madrileno-Derby Furioso. Derby Furioso.
Um es für dich zu erklären, das ist wie Frankfurt gegen Mainz.
Oh.
Ich glaube, da kriegst du auch Ärger, wenn du es als Derby bezeichnest.
Es ist mir auch so egal.
Frankfurt hat keine Derbys, nur gegen Offenbach.
Ja.
Freiburg. Also, komm, Freiburg gegen Hoffenheim.
Wichtig für Freiburg.
Das ist korrekt, insbesondere tabellarisch. Das ist im Prinzip das Spiel gewesen der Vereine, die Platz 7 noch vor Frankfurt sichern wollen. So würde ich das mal benennen.
Ich glaube, so hat das noch nie jemand benannt, aber das kann man so sehen.
Aber so ist das ja.
Du meinst Erstplatzierter der goldenen Ananas.
quasi? Wer wirft da?
Na, der siebte Platz ist ja mehr.
Also du meinst, wenn im Pokalfinale die Situation so wäre, dass die da noch ein Europapokalplätzchen bekommen?
Ja, also klar, das ist ja in den letzten Jahren regelmäßig.
Ja, klar, gewesen. Okay, gut, von der auf dem Stand sind wir ja nur jetzt noch.
Ja, aber ich weiß ja Bescheid.
Wenn Ferl ins Pokalfinale einzieht und das Ding rockt, ne? Also.
Ja, ist Ferl überhaupt noch drin? Ist das nicht Saarbrücken?
Saarbrücken, meine ja. Ich, ja, Saarbrücken.
Aber das kann passieren. Meine Theorie ist, dass Frankfurt im Halbfinale, also Frankfurt gewinnt gegen Bremen, spielt im Halbfinale gegen den Sieger aus Saarbrücken-Düsseldorf. Ist dadurch natürlich Favorit, zieht deswegen ins Finale ein. Und dann hast du in dem anderen Bracket die Situation, jeder kann die Bayern da, also wenn die Bayern gegen Schalke, auf Schalke kannst du auch mal mit einem schlechten Tag rausfliegen. Und Leverkusen kann die Bayern auch noch stoppen. Und wenn du im Finale gegen die Bayern kannst du auch gewinnen, hat Frankfurt ja schon mal gezeigt. Aber wenn du dann noch die Chance hast, gegen Schalke oder Leverkusen oder so zu spielen, dann, ey, wieso nicht? Also das ist, dieses Jahr kann man tatsächlich da reinfallen gut ins Finale.
Düsseldorf gegen Bremen im Finale und beide steigen ab.
Ja. Mit einem Titel. Einer mit einem Titel.
Zurück zum Spiel Hoffenheim gegen Freiburg. Unser Freund Alfred Schröder hat mal wieder gewagt, hat Skow als Linksverteidiger ausgestellt, eine Position, die er mittlerweile zu spielen weiß und die er auch gut ausführt. Baumgartner durfte als zweite Spitze anfangen, auch etwas, was man nicht allzu oft gesehen hat. Hatte aber eigentlich war keine schlechte Aufstellung im Nachhinein betrachtet. Gerade in der zweiten Halbzeit dann hat Hoffenheim viel Druck ausgeübt, hatte gute Chancen gehabt gegen Freiburg, die es gegen den Ball wie immer anständig gemacht haben, aber auch dann wieder das entsprechende Glück gehabt haben, dass der Gegner die Chancen nicht verwertet hat. Und dementsprechend ein 1-0-Erfolg.
Und wichtig für Freiburg, dass Waldschmidt jetzt offensichtlich wieder für 90 Minuten fit zu sein scheint. Jetzt nicht nur, weil er den Elfmeter versenkt hat, so, aber trotzdem, der, ich finde, man hat schon gemerkt, der belebt das Spiel durchaus schon, ist schon ein Qualitätsspieler für Freiburg.
Ja, denke ich auch. Er hat so einen schönen Abschluss vor allen Dingen, beidfüßig.
Guter Junge,
muss man mal sagen.
PS, Günther für Deutschland.
Ja, fandst du ihn so stark?
Ich mag ihn ja immer. Und da hat er wieder den Elfmeter eingeleitet und hat auch jetzt ein dadurch, dass die Viererkette gespielt haben, nicht ganz so offensiv wie sonst, aber der hat schon ordentlich einen Vorwärtsdrang. Es wundert mich halt seit Jahren, warum der in Freiburg spielt, warum da niemand auf die Idee kommt, mal 5 Millionen für den auf den Tisch zu packen, als er noch 5 Millionen gekostet hat. Mhm. Und jetzt ist er wahrscheinlich ein bisschen mehr wert, aber ist wahrscheinlich froh, dass er in Freiburg ist und der hat eine unfassbare Präsenz auf dieser Seite. Also diese Flügelzange aus Günther Schmied ist ja so eine Waffe der Freiburger in dieser Saison. Hoffenheim hat das gut verteidigt bekommen mit Kaderabek und mit Skow auf den Flügeln. Das stimmt, aber das ist ein sehr starke Zange.
Starke Zange.
Hat er nicht wieder verlängert gerade erst?
Günther, das kann gut sein, ja. Ich glaube auch nicht, dass der geht. Das ist so ein Spieler, der da bleibt.
Ja, Vertrag bis 22. Schauen wir mal, was der Sommer bringt.
Ja, hoffentlich Sonne und Wärme und Freizügigkeiten. Ja, viel mehr kann ich dem auch nicht hinzufügen. Freiburg gegen Hoffenheim. Auch das ist eigentlich ein 6-Punkte-Spiel, wenn man es tabellarisch mal nimmt. Ja, und Freiburg fehlt so ein bisschen die Konstanz. Das, was sie im ersten Saisondrittel so gut gemacht haben, da sind jetzt häufiger mal Niederlagen bei. Und man sieht ja schon, dass sie so peu à peu auch abreißen lassen müssen und immer weiter durchgereicht werden. Von daher war das jetzt, glaube ich, immer ein schöner Sieg gegen Hoffenheim, um vielleicht dann die Träume von Europa im Breisgau nicht in Gänze zu ersticken.
Ich habe übrigens auch Quatsch erzählt. Brun Larsen wohl für 9 Millionen. Was schon wieder was ist, wo man drüber durchaus
diskutiert. Es waren mehr im Gespräch, bevor er gegangen ist. Also er hieß irgendwann noch mal über 10 Millionen. Das kann ich mich auch dran erinnern.
Ja, man kennt den Vertrag ja nicht. Vielleicht ist es eine Weiterverkaufsbeteiligung, die Dortmund stattdessen dann noch hat oder so. Kennt man ja die Details nicht. Jedenfalls wollten sie ihn verkaufen. Also das war von Dortmunder Seite klar. Sie wollten ihn nicht mehr verleihen, sie wollten ihn verkaufen. Und haben nicht mehr mit dem Spieler geplant. Und das drückt ja eigentlich den Preis auch noch mal, wenn du so eine ganz klare Ansage machst, ne? Der Spieler soll verkauft werden.
Ich würde uns gerne noch einmal, weil wir da jetzt so stürmisch rüberhüpfen und über das abgesagte Spiel Gladbach-Köln, weil das sind für mich tatsächlich beide so ein Stück weit ohne gespielt zu haben oder gerade deswegen Verlierer des Spieltags, weil jetzt einfach nur vom Kopf her, Gladbach hätte wieder auf Platz 3 springen können mit einem Derby-Sieg, dann hast du Derby-Sieg, Platz 3 bist du noch einen Punkt hinter den Bayern, also das ist ist schon mal was. Mhm. Und dann auch bei Köln, wenn wir jetzt von einem Kölner Sieg ausgegangen wären, auch wieder dieses Motto Derby-Sieg und dann halt dadurch, dass im Keller sich nicht viel bewegt hat. Und das ist, jetzt ist halt die Frage, wann wird dieses Spiel nachgeholt? Fakt ist so, das ist halt immer so im Kopf so eine Rechensache. Und ich glaube, beide hätten jetzt, egal wer von beiden gewonnen hätte, gehen wir mal davon aus, dass es kein Unentschieden gegeben hätte, hätte das schon auch den Saisonverlauf schon auch noch durchaus beeinflussen können. Einfach von diesem, wie sieht die Tabelle in dem Moment aus? Köln muss jetzt nächste Woche gegen Bayern ran, so, das ist dann auch nicht so angenehm. Dann bist du vielleicht näher von der faktischen Tabelle an den Abstiegsplätzen durch so ein Spiel dran, was du eben nicht hattest, so. Das ist schon, also, ist, glaube ich, für die echt beide scheiße.
Zumal du eine englische Woche jetzt dadurch kriegst, wahrscheinlich, ne? Was ja auch, also, nicht ideal ist, zumindest.
Ja, und hält
halt als ein einzelner Verein dann, oder als für beide Vereine.
Held hat ja schon angekündigt, dass er das definitiv nicht, also versucht, das eine Ansetzung im Februar zu verhindern. Das heißt, diese aufgeschobene Tabellensituation wird sich jetzt wahrscheinlich einen knappen Monat mindestens halten. Und das ist halt ich für beide tatsächlich für ungünstig.
Wegen der Karnevalszeit wollte Held das nicht.
Genau. Ja. Weil sonst wäre eine Ansetzung am Aschermittwoch möglich gewesen. Und da hat er gesagt, da sind seine Spieler aber anderweitig eingebunden.
Ich finde das schön, dass sie gesagt haben, im Februar möchte Köln das Spiel nicht haben, weil sie anderweitige Aktivitäten haben.
Ja, es passt nicht mit unseren Aktivitäten überein oder so. Ja.
Finde ich aber gut. Also da hat man in England einen Jürgen Klopp. Da wird diskutiert, ob das okay ist, dass er sagt, das FA Cup Nachholspiel wird nicht in diesen zwei Wochen terminiert, in denen Liverpool die Winterpause zugesagt worden ist. Und jetzt hast du in Köln, aber ja, die Jungs wollen saufen gehen. Knallhart. Ist ja so. Die Jungs wollen saufen gehen, das holen wir jetzt nicht nach.
Sehr romantisierende Erklärung von dir. Ja. Aber da geht's um Geld, die haben ja da Verpflichtungen.
Ja, dann wurden die
Köln, die haben da irgendeine Karnevalsveranstaltung oder irgendwas, das große Karnevalsfest des ersten FC Köln, wo die Spieler dann hin müssen.
Ja, das kann ich total verstehen, dass sich das danach richten muss, dass die da ihre Karnevalssitzung haben.
Ja, das ist ja das Ironische und das Seltsame an der Sache.
Ja, das meine ich ja. Gut, alles klar, wir gehen jetzt auch saufen.
Warte, ich habe noch eine amüsante Anekdote, dann kannst du saufen gehen.
Ja.
Marco Rose.
Marco nennen wir ihn.
Wir nennen ihn ja Marco, weil Ralf ja ihn kennt. Der war etwas panisch, als er am Samstagmorgen um 6.15 Uhr von Eberl angerufen wurde und aus dem Schlaf geklingelt wurde und hat gedacht, er verliert jetzt seinen Job. Warum sonst sollte irgendjemand so früh anrufen? Hat sich dann rausgestellt, er hat seinen Job nicht verloren. Was für eine amüsante Anekdote.
Wenn du aber denkst, du verlierst deinen Job, dann glaubst du ja auch, es gibt einen Grund dafür. Und wenn die sportliche Situation definitiv kein Grund ist, dann muss es was anderes sein. Das heißt, er hat irgendwas gemacht, was Max Eberl noch nicht spitz bekommen hat. Und er wartet nur drauf, wenn du nachts aufwachst und dein erster Gedanke ist, fuck, jetzt hat er mich erwischt. So, irgendwas. Ich werde da mal einen Detektiv beauftragen. Ja. Das machen wir aber jetzt in der Werbepause. Die rufe ich kurz an, meinen guten Freund Dirk Detective.
Justus Jonas.
Peter Shaw und Bob Andrews, die gibt's nur im Dreierpack. Die rufe ich jetzt an und dann sind wir gleich wieder da. Und dann haben wir unter anderem noch das Spitzenspiel.
Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Die Rede ist selbstverständlich von Kofeld. Trainer, Jahrhunderttrainer beim Nordclub SV Werder Bremen. Und dort am Jadebusen herrscht ein unheimlicher Wind. Der Wind des fehlenden Erfolges. Er bläst den Erfolg weg, dieser Wind. So stark ist er. So dass Bremen sich in einer ungeahnten Krise befindet. In der Abwesenheit des Hamburger Sportvereins sucht sich die Krise halt ein anderes Zuhause. Und das ist an der Weser. Und die hat sich das da richtig gemütlich gemacht. Und jetzt bist du mal eben 17. Verlierst 2-0 gegen den Aufsteiger aus Berlin, Union.
Ja.
Und die Frage ist,
wird es passieren?
Ist die Frage ist,
wie kann man so ein Spiel gegen Dortmund im Pokal zeigen und dann so eine Leistung gegen Union Berlin? Ja. Und jetzt weiß ich, was du sagst. Ja, klar, Dortmund spielt nach vorne, das liegt den Bremern, weil dann können die da gehen und Union, die stehen hinten und da müssen sie das Spiel machen und das schaffen sie nicht. Die arbeiten sich keine Torchancen raus. Ist es das schon? Ist das alles?
Gut, Union
ein offensiver auch Gegner gegen, und ein defensiver Gegner.
Gegen Dortmund hatten sie 28% Ballbesitz, gegen Union Berlin 69%.
Also das ist es.
Das ist es.
Ja, kann ja jeder ein Buch über die Sechserkette schreiben. Viererkette oder was.
Freu mich.
Ja.
Bücher zu dem Thema.
Also das Problem ist ja, natürlich in Bremen auch.
Das ist einerseits das, tatsächlich, so einfach und blöd es ist. In der ersten Halbzeit haben sie den Ball nach links, nach rechts geschoben. Union hat sich hinten hingestellt, hat gesagt, ja, 0-0.
Cool mit uns.
Und da hatten sie dann 70% Ballbesitz und keine Torchance wirklich, vielleicht ein, zwei kleine Möglichkeiten. Und in der zweiten Halbzeit, wo sie dann weiter nach vorne rücken müssen, wo Vogt plötzlich von der Abwehr eine Position weiter nach vorne geht im Ballbesitz, wo die Außenverteidiger weiter vorrücken, da lässt du dich dann blöde auskontern von der Mannschaft, die halt das Konterspiel in Perfektion beherrscht und die dann Bülter hatten, der im Nachmittag an jede Aktion gelungen ist.
Auch ein sehr guter Spieler.
Die haben einige gute Spieler.
Wenn man überlegt, wo der herkommt. Ne? Vor, wann war das? 2-3 Jahren noch Regionalliga gekriegt oder so. Und jetzt, also, der schlägt sich da mehr als achtsam.
Da haben sie einige, Die sind ja.
Auf Transfermarkt steht, kann ablösefrei wechseln bei Abstieg.
Wenn nicht
absteigen, ja, wahrscheinlich. Aber die werden wahrscheinlich, denke ich, auch.
Anderson kann ablösefrei wechseln zu Ende der Saison. Das ist ein sehr interessanter Punkt.
Der wird Optionen haben,
Der wird Optionen haben und der dürfte bei jedem Verein in Europa auftauchen, allein weil der statistisch so herausragt mit seinen 350 Kopfballduellen, die er bislang geführt hat.
Wobei jetzt auch, ne, wenn wir wieder Kritik auf sehr hohem Niveau, hat jetzt auch schon auch einige Spiele
nicht mehr getroffen. Ja, hat jetzt einige Spiele kennen, also, aber am Wochenende fand ich nicht gut.
Eine Kopfballgroßchance gehabt, aber die kann er auch theoretisch machen, hat er nicht gemacht.
Aber dennoch gewinnt Berlin. Genau. Das ist ja eigentlich das Bemerkenswerte. Denn noch zu Saisonbeginn hat man gesagt, so, oder zumindest ich, was ist eigentlich, wenn Anderson mal ausfällt? So kann Berlin das kompensieren, weil das Spiel schon sehr stark auf ihn zugeschnitten gewesen ist. Und wenn sie jetzt trotzdem gewinnen,
auch mal hier Anderson hat verlängert, aber das muss nicht unbedingt was heißen. Das bringt im Zweifelsfall nur mehr Geld in die Kassen von beiden.
Ja, das stimmt. Ja, vor zwei Tagen hat er verlängert. Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Das tut mir leid. Ich entschuldige mich schon wieder für diese Fehlinformation.
Schade, Tobias, du schwächelst heute. Kein Problem. Das kann man dir durchaus mal durchgehen lassen. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei Werder Bremen, die 2-0 verloren haben gegen Union Berlin.
Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Ja. Nicht?
Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
Naja, also ich finde es schon, was ich fast am bemerkenswertesten fand, es wird im Nachhinein irgendwie, es gab so einen O-Ton von Kohfeldt, wo er gesagt hat, ja, er hatte schon im Bus ein komisches Gefühl. Aber wenn ich vor der Partie ein komisches Gefühl habe, dann versuche ich da noch irgendwie Einfluss auf dieses komische Gefühl zu nehmen als Trainer, oder nicht? Also das ist, ich finde, diese Aussage hat schon eine gewisse Ratlosigkeit irgendwie mit sich. Und so gut ich es finde, dass es nicht so eine Hire-and-Fire-Mentalität offensichtlich gerade bei Bremen herrscht, ist es doch so langsam auch ein bisschen verwunderlich, ne? Weil sie jetzt, ist jetzt nicht die erste Woche, wo sie am Abstiegskampf rumschrammen, sondern sie stecken ganz tief mit drin. Man muss mal sehen, also Paderborn ist einen einzigen Punkt hinter denen als Tabellenletzter, und die wurden ja von Anfang an als so, na, die steigen ja eh sowieso ab, und aber man muss auch sagen, Paderborn ist ein Punkt am Relegationsrang dran, weil die beste Tordifferenz noch von denen da unten haben. Also Bremen ist wirklich tiefer in der Scheiße, kannst du eigentlich gerade nicht mehr sein. Und auch wenn wir gerade auf dem mit der Spielanlage das besprochen haben, warum jetzt Dortmund den Bremern vielleicht mehr liegt, aber dieser vermeintliche Rückenwind, wo du sagst, hey, du bist jetzt im Pokal weitergekommen gegen den haushohen Favoriten, die Power zu nehmen für die Bundesliga daraus. Und wenn du das nicht umsetzen kannst, jetzt, also das ist ja für die Liga jetzt schon wieder komplett verpufft. Du bist da, also, und das ist schon schwierig. Also die Situation wird immer vertragter für Bremen.
Es ist aber auch eine andere Situation. Wenn du in diesem Pokalspiel, gerade in dieser sportlichen Situation, gehst du ja als absoluter Underdog rein. Klar. Du bist ja gefühlt ein Zweitligist. Noch gefühlt. Und dann gehst du da rein. Dortmund macht das Spiel, Dortmund ist zum Siegen verdammt, zack. So, und es ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel, ist ein anderer Wettbewerb. Dir passiert nichts Schlimmes, wenn du rausfliegst. Die Köpfe sind relativ frei. Du kannst was Positives erreichen und du hast relativ wenig zu verlieren. So, in der Liga ist es was anderes. Du bist Tabellen 17. bist trotzdem Favorit gegen Union. Bist in einer Situation, in der du mehr als einen Punkt eigentlich holen musst. Und dann bist du in einer Situation, dass natürlich in dem Fall auch Union dass dieses Spiel perfektioniert hat, diese dreckigen Abstiegsduelle perfektioniert hat und genau wissen, was sie machen müssen und nicht in eine Situation kommt, dass sie bei einem 0-0 zur Halbzeit oder so anfangen zu grübeln. So, und das haben wir auch letzte Woche dann schon gesagt im Vorlauf auf dieses Spiel, dass Union jetzt klingt erstmal nach einem leichten Gegner, aber eigentlich ist es genau das Gegenteil in dieser Situation.
Total, ich finde Union allgemein diese Saison ist das für fast jede Mannschaft ein schwieriger Gegner. Also das, ich finde, die machen das für die Mitte, die sie haben, wie sie das gemacht haben. Das kann man an dieser Stelle, finde ich, auch mal loben. Das macht Union schon wirklich sehr stark. Na, gerade nachdem, wenn man jetzt mal ganz zurückspurt, dass sie auch nicht so easy in die Saison gekommen sind. Das ist schon eine sehr valide Bundesliga-taugliche Leistung, die jetzt abrufen. Auch wenn es eben mal Rückschläge wie jetzt eine hohe Niederlage gegen Dortmund gibt, dann beweisen sie sich doch dann da immer wieder daraus. Aber worauf ich nochmal hinaus wollte, ist, klar, hast du absolut recht, die Ausgangslage ist natürlich eine ganz andere, aber wenn du halt es geschafft hast, gegen Dortmund zu gewinnen, als eben diese Underdog-Rolle, dass du dann in den Köpfen nicht das irgendwie mitnehmen kannst, mentalitätsmäßig, weil es war jetzt ja auch nicht, dass Bremen sonst wie gekämpft hätte oder so, oder dass du sagst, okay, die hatten auch da Pech in dem Spiel oder sonst was. War von vorne bis hinten eine relativ verdiente 0-2 Niederlage.
Das ist eine schwierige Situation, glaube ich, für die Spieler auch. Du kommst halt von diesem 3-2 gegen Dortmund, diesem absoluten Höhepunkt, wo du halt auch jede Aktion im Spiel nach vorne geklappt hat, das muss man auch sagen, wo sie plötzlich sich Dinge getraut haben, die sich in der Liga nicht trauen. Dann stehst du da diesem dicken, engen Block im Mittelfeld entgegen, traust dich halt nicht so richtig in den Pass da reinzuspielen, weil du weißt, okay, dann kontern die und dann links, Ball nach links, Ball wieder nach rechts. Und du verlierst ja auch mit jeder Minute an Selbstvertrauen, wo du nicht nach vorne kommst. Und du merkst einfach, da geht gar nichts. Aber du musst halt trotzdem in der Halbzeitpause, muss Kofeld dann sagen, Jungs, wir müssen mehr nach vorne spielen. Und dann läufst du in den Konter rein. Und dann bist du erst recht am Arsch. Ja. Nach dem 0-1 war das Ding beendet, weil du hast ja gemerkt, die Mannschaft ist komplett, jetzt ist jeglicher Restmut weggefallen.
Wobei man aber auch bei allem Lob für Union, sie haben sich ja sonst jetzt in dieser Saison nicht als die beste Auswärtsmannschaft gerade präsentiert. Mhm. Und dann, gerade im Abstiegskampf geht ja noch mehr, so dann musst du zu Hause mal gegen die vermeintlich direkten Konkurrenten, mittlerweile liegen 9 Punkte zwischen denen. Dass du zumindest selbst nach dem 0-1, dann musst du halt versuchen, ein 1-1 irgendwie noch draus zu machen. So klar, das ist lässt sich alles total leicht sagen, aber das war für mich unabhängig auch von dem Pokalspiel, wo ich mir dann doch schon irgendwie mehr auch irgendwie übersetzbaren Rückenwind gewünscht hätte für die Bremer, jetzt aus ganz neutraler Sicht. Das war schon ein bisschen an Offenbarungseid ähnlich, weil wir jetzt kommen, also jetzt werden sie auch über mehrere Spieltage unten nicht rauskommen. Das steht ja nach diesem Spiel ist ja schon ein bisschen mehr gewachsen jetzt, der Abstand.
Ja, die brauchen eine Serie.
Ja.
Es ist, man hat an Köln gesehen, die hatten zwischendurch 8 Punkte. Die waren eigentlich schon so gut wie weg. Und dann starten die eine Serie auf Netflix. Und nee, aber
binschen die durch.
Mit was ich 5 Siegen aus 6 Spielen oder was das da war, zack sind die da wieder raus. Das kann ja Bremen auch passieren. Die können ja theoretisch auch eine Serie mal bekommen.
Aber sie spielen jetzt als nächstes in Leipzig, dann gegen Dortmund und gegen Eintracht. Zweimal.
Ja.
Das wäre dann vielleicht auch ganz gut wieder, dass sie da jetzt vielleicht diese Außenseiterrolle annehmen können. Andererseits in der Liga auch nicht ganz so einfach wie im Pokal, weil wiederum sie zum Punkt verdammt sind und nicht der Gegner in unbedingtem Rahmen. Aber wenn sie Glück haben, kommen sie da vielleicht irgendwie mit einem Erfolgserlebnis raus und können dann vielleicht auch mal ein Spiel gegen ein Team auf Augenhöhe danach mit mehr Selbstvertrauen gestalten. Weil das hat dieser Mannschaft gefehlt, in jeder Aktion Selbstvertrauen.
Ja, aber das ist halt genau wie du sagst, diese Spiele jetzt, ne? Das kommt auch ein bisschen an, was die Konkurrenz macht. Aber stell euch mal vor, die sind dann auf Platz 18. Und eventuell Düsseldorf, Paderborn punkten ein bisschen.
Ja.
Da kriegst du richtig Panik auf einmal. Also muss nicht das, also ob das Selbstbewusstsein davon profitiert, weiß ich nicht. Aber ey,
ja, frag mal die Stuttgarter.
Ja, genau. Da hätte auch niemand gedacht, dass die Qualität ist so hoch gewesen, eigentlich in beiden Abstiegsjahren bei Stuttgart. Ist
sehr vergleichbar, auch da, wie beide Vereine gelobt wurden, auch im Vorfeld über ihre Transfers und die Ambitionen und so weiter. Es ist durchaus ähnlich.
Ja.
Wenn das so Vereine trifft, die gar nicht vom Kopf her damit gerechnet haben, dass sie da sind, wo sie jetzt sind und dann Schwierigkeiten haben, da den Hebel umzustellen. Wenn du erstmal da richtig tief im Strudel drin bist. Bei Bremen ist es halt auch schon so, dass sie halt diesen Supertrainer haben. Es ist ja wirklich so, dass sie den auch selber so gehypt haben, dass sie sich so in so eine Situation gebracht haben, dass sie gar nicht so vielleicht gerade so handeln können, wie sie es vielleicht sonst machen würden. Also vielleicht einen Feuerwehrmann holen, weil so von so einem Kofeld will man sich dann jetzt auch nicht plötzlich. Da heißt dann, den nehmen wir auch mit in die zweite Liga. Aber will man es wirklich?
Muss man sehen. Du nährst durch so eine Ergebnisse nicht. Paderborn ich fand das total krass, diese Reaktion von Baumgartner, dass wie er da fast schon am Weinen, sage ich mal, auf dem Spielfeld nach dem einen Spiel war, wo er glaube ich, so dachte, okay, das wird vielleicht nicht reichen für den Ligaverbleib. Oder es sieht immer mehr so aus. Aber durch so eine Ergebnisse nährst du natürlich auch wieder die Hoffnung von eben den direkten Konkurrenten. Ne? Also Düsseldorf freut sich natürlich darüber, Paderborn freut sich darüber und die sind so eng da. Mainz mit dem Sieg, so kann man fast so ein bisschen sagen, Sieger des Spieltags. So jetzt 4 Punkte zwischen sich und den Abstieg gebracht.
Unglaublich wichtiges Spiel für Mainz gewesen. Aber ich glaube, wirklich so ein bisschen so die kleine Maus, die sich die Hände reibt, weil sie näher am Käse ist, als alle glauben, das ist Paderborn.
Ja, voll, das meine ich. Ja,
ne? Dass die überhaupt noch am Leben sind. Ja. Ne? Also die wurden ja so oft
tot sein.
Nein, aber es tot sein müssen. Nein, aber es ist doch einfach so. Dass Paderborn noch am Leben ist, ist doch einfach, was ist das eigentlich? Wie geil ist das eigentlich? Ja, die haben so oft Lehrgeld gezahlt, so oft irgendwie spielunglücklich und genau wie Ralf es gesagt hatte, zu Tode gelobt und am Ende aber kein Ertrag dabei raus. Und trotzdem sind sie einen Punkt hinter Bremen und Düsseldorf. Und die sitzen da und denken so, ey, bei Düsseldorf wurde der Trainer entlassen. So, die haben richtig offensichtlich Druck auf den Kessel, sonst entlässt du ja nicht den Friedhelm Funkel nach den letzten 2-3 Jahren, die der da abgeliefert hat. In Bremen ist richtig Druck auf den Kessel. Ey, in Paderborn ist das so fuck egal. Die machen einfach ihr Ding und die wissen ganz genau, die haben eine realistische Chance. Und sei es über die Relegation. Ja. Sie haben eine realistische Chance, die Klasse zu erhalten. Und da ist überhaupt keine Panik. Ganz im Gegenteil. Ich hab das Gefühl, die machen ihr Ding, die wissen genau, wer sie sind und die haben so Kleinigkeiten, die sie justieren, wo sie denken, ey, komm, da können wir noch ein bisschen was rausholen, da können wir was rausholen. Aber Leute, wir sind dran. Leute, wir sind dran. Das ist denen bewusst. Und die sind die einzigen da unten, die daraus Stärke schöpfen, aus dieser Situation. Die mehr machen, als man eigentlich ihnen zutrauen würde, sozusagen. Und das ist die große Stärke Paderborns.
Ja, die spielen halt, was Bremen gegen Dortmund im Pokal hat, haben die halt über 34 Spieltage.
Die behalten die Ruhe.
Und auch wenn du liegst auf Schalke zurück, und als absoluter Underdog und kommst dann noch zu deinem 1-1. Klar, das bringt dir tabellarisch vielleicht nicht so viel, aber für den Kopf und dieser eine Punkt und weil es so eben so eng ist, dann nächste Woche noch ein Pünktchen und Düsseldorf und Bremen verlieren beide, dann stehen die auf dem Relegationsrang aufgrund des besseren Torverhältnisses. Das ist schon absurd.
Dran. So, vor allem haben sie im Verlauf der Saison ihre Naivität abgelegt. Ja. Das kann man sehr gut an dem Vergleich zum Hinspiel auf Schalke, nicht auf Schalke, sondern gegen Schalke sehen, wo sie sich halt nach dem 1-0 sehr weit vorgewagt haben und dann sich haben 5-1 abschießen lassen. Ich glaube nicht, sie sind 1-0 führen gegangen, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber sie haben sich 5-1 abschießen lassen, weil halt nachdem sie hinten lagen. Diesmal sind sie ruhig geblieben, haben halt auch erlaubt, dass Schalke 70% Ballbesitz hat, haben das halt auch zugelassen, haben gesagt, okay, wir gehen nicht so früh drauf, wir gehen nicht so riskant ins Kombinationsspiel, sondern halt da mal ein bisschen seriöserer Ansatz. Und der hat ja am Ende auch von den Punkten her gefruchtet. Auch wenn man Anfang der zweiten Halbzeit großes Glück hatte, dass Schalke dann den Druck, den sie entfachen konnten, nicht für Tore genutzt hat, nicht für mehr als ein Tor. Aber da hast du schon gemerkt, diese Mannschaft ist seriöser und ist in dieser Liga sehr viel stärker angekommen, als man das gedacht hat am Ende von der Saison.
Und trotz dessen, dass sie seriöser spielen, ich finde Paderborn, das sind oftmals, natürlich auch nicht immer, aber schon sorgen auch für ansehnliche Spiele. Also die versuchen auch durchaus Fußball zu spielen. Nein,
das geht ja nicht weg aus.
Und das in der Situation, in der sie sich ja seit Saisonbeginn befinden und B auch mit dem Kader und mit dem Etat, das ist ja eigentlich oberes Drittel, zweite Liga und damit sind sie eben trotz dessen noch nicht raus aus der Bundesliga stand, was haben wir, 22., 21. Spieltag?
21. Spieltagen, also der nächste.
Der nächste, 21.
Genau. Ja, absolut. Schalke hingegen war auch ein bisschen ersatzgeschwächt, ne? Der überragende Suazerda, bei dem man sich glücklich schätzen kann, wenn man ihn in seinem Fußballmanager hat, aber sich auch ärgert, wenn man ihn aufgrund der unklaren Aussagen im Vorfeld bezüglich seines verletzten Stands aufgestellt hat, dann ärgert man sich natürlich doppelt in so einer Situation. Schalke hat sich geärgert, weil er natürlich nicht auf dem Platz stand. Trotzdem muss man mit der Mannschaft, die angetreten ist, gewinnen, auch wenn sich Kabak früh verletzt hat, 37., bei dem man sich glücklich schätzen kann, wenn man ihn bei seinem Fußballmanager hat und ihn aufgestellt hat, weil man dann keine Punkte gemacht hat, so wie ich. Trotzdem muss es ja eigentlich gegen eine Mannschaft wie Paderborn reichen, sollte man meinen. Was ist denn eigentlich schiefgelaufen? Warum hat das denn nicht geklappt?
Ja, die Schalker treten mir so ein bisschen auf der Stelle momentan. Hab's ja Anfang der Saison sehr gelobt für diesen Einsatz im Pressing, für diese Leidenschaft, die sie an den Tag legen, auch für diese Kampfkraft. Und jetzt so dieser nächste Schritt, der fehlt so ein bisschen. Es ist sehr viel abhängig von Harit, der gerade in der zweiten Halbzeit wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Aber wenn er nicht mit seinen genialen Aktionen irgendwie den Ball vorne reinbringt, dann haben sie relativ wenig Wege zu Torchancen zu gelangen. Und
Möchtest du? Nee, ich habe geguckt, aber das war leer, das, was ich da angefasst habe.
Geheimnisse.
Ach so, Geheimnisse.
Das war leer.
Dann, aber ist schon. Dann nehme ich das hier einfach
mal. Ja. Gut. Entschuldigung,
du wärst schon. Und was man dann erkennen kann, dass da eben dieser nächste Schritt kommt, so eine Mannschaft, die sich hinten reinstellt, komplett auseinanderzuspielen. Da stehen halt häufig so zähe Spiele, hatten wir schon gegen Hertha, dieses unsägliche Spiel und jetzt nochmal gegen Paderborn. Dieser nächste Schritt fehlt so in der Entwicklungsstufe, um wirklich konsequent oben dran zu bleiben an anderen Teams.
Ja.
True.
Ja, man muss auch gucken, ne? Freiburg, Hoffenheim, klar, sind, haben wir auch schon über die Schwankungen gesprochen. Oh, das macht dir ein bisschen Freude.
Freut sich, dich zu sehen.
Muss ich auch so. Das hört auch gar nicht mehr auf vor Freude. Ja. Was ist das?
Das ist halt ein sehr, sehr potentes Bier.
Ja, und das trotz 0% Alkohol. Wahnsinn. Ich wollte sagen, zu Hoffenheim und Freiburg, so weit sind die ja auch von Schalke nicht weg, aber auch Schalke wiederum, trotz Leverkusen vorne gelobt, auch nur 2 Punkte. Das ist schon spannend. Also da, egal in welche Richtung. Ich sehe Schalke, ähnlich wie Tobi, auch nicht, dass die jetzt da großartig nochmal um die Champions League wirklich richtig reinrutschen können. Aber da kann man ganz schnell Lügen gestraft werden, wenn die jetzt 2 Spiele in Folge gewinnen. Dann sieht es wieder anders aus.
Ja. Das ist das Schöne dieses Jahr.
Ja,
Dass es wirklich Stand jetzt um etwas geht. War das nicht letztes Jahr so, dass es nur noch am letzten Spieltag nur noch um Abstieg oder irgendwie, also dass es nur noch eine Entscheidung gab? Oder war
letztes
das
Jahr? Euroleague? Letztes Jahr konnte Bayern noch Meister werden, Dortmund noch Meister werden im letzten Spiel.
Letzter Spieltag.
Ja, war das echt? Aber okay, ja gut. Aber da gut, da Bayern ging bald gegen Frankfurt gespielt, glaube ich, ne? Das ist ja so.
Ich weiß nicht mal mehr, wie es ausging.
5-1 oder sowas.
Ach ja, stimmt. Das war die Geschichte.
Ja.
Habt euch ja revanchiert, ne?
Nee, das war ja davor. Du meinst den Pokalsieg, oder?
Nee, ich meine, revanchiert 5-1. Die Saison mit einem 5-1.
Das, ach so, ja.
Dieses 5-1 wird meiner Meinung nach viel zu hoch gehängt. Die hatten 80 Minuten lang 10 Mann und haben gegen den Trainer gespielt. Ja, ja. Und da wird immer so getan, als ob die Eintracht so eine überragende, die haben gut gespielt, aber sie haben gegen 10 Bayern, die keinen Bock hatten, gespielt. Das darf man nicht vergessen in dieser ganzen Analyse bei diesem 5-1. Das wird mir irgendwie immer vergessen, als ob das so ein normales Spiel gewesen wäre, wo sie die einfach niedergespielt hätten. So war es halt nicht.
Ja, das Jahrtausendspiel. Da müssen halt auch andere Faktoren zusammenkommen, um die Bayern mal 5-1 nach Hause zu
erfahren. Willst du nicht, anstatt jetzt hier so rumzulabern, erzähl doch mal was vom HSV. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten.
Ja, kann ich gerne machen. HSV ist gut in die Rückrunde gestartet. 3 Siege am Stück, die auch allesamt verdient waren. Das letzte Woche gegen Bochum in Bochum, das konnte ich nur so nebenbei gucken, weil wir ja Pro-Clubs live hatten. Aber die anderen habe ich natürlich über die volle Länge geschaut. Und das waren hochverdiente Siege. Das Problem beim HSV ist, dass die oft sehr dominant spielen, gerade so in den ersten 20, 30 Minuten, dass sie sehr viele Chancen sich rausspielen, aber fast genauso viele Chancen, wie sie sich rausspielen, auch liegen lassen. Also die Chancenverwertung ist beim HSV tatsächlich noch ein großes Problem. Und dann hast du halt oft Situationen, dass sie dann nach 3, 4 Chancen oder noch mehr aussichtsreichen Situationen, wo der letzte Pass fehlt, die man gar nicht als Chance wertet, aber eigentlich hätte eine sein müssen, dass sie dann den Gegner einladen, entweder eine Standardsituation oder irgendein Fehlpass, und dann können sie auch schon mal 1-0 zurückliegen. Das ist immer die große Gefahr beim HSV, das haben sie leider nicht ganz abgestellt, aber ansonsten ist das derzeit sehr positiv. Die Mannschaft ist sehr ausgeglichen, hat einen relativ breiten Kader. Man hat mit Luis Schaub einen sehr guten Transfer getätigt, der nämlich die Position von Aaron Hunt einnimmt. Aaron Hunt ist immer verletzt oder erkältet. Und ja, es
so wie du dumm.
Also. Es ist, naja, ich bin halt nicht verletzt, aber ich bin halt auf und zu mal erkältet. Aber es ist halt einfach, also das tut mir wirklich leid. Aaron Hunt hat nachweislich wirklich große sportliche Qualitäten, die der Mannschaft auch helfen. Aber das bringt dir halt nichts, wenn du auf einen Spieler angewiesen bist, der einfach kaum trainiert und ganz selten fit ist. Und das ist leider beim Aaron Hunt so. Ja. Und deswegen ist dieser Transfer von Luis Schaub sehr wichtig gewesen. Ein ganz kreativer Spieler, sensibler Spieler, der, wenn er sich wohlfühlt und gut in Form ist, wirklich große Qualitäten hat und ein Schlüssel wirklich sein kann für den Aufstieg. Hinterseher jetzt 2-mal getroffen, der hat aber mit Poyan Palo eben auch noch jemanden an die Seite gesetzt bekommen, der in den letzten Jahren kaum gespielt hat, kannst du die Minuten an einer Hand abzählen.
Aber schon getroffen.
Aber der Qualitäten hat, der direkt in Bochum wichtiges Tor geschossen hat, wo du merkst, der hat diese Qualitäten. Und wenn der jetzt mal die Rückrunde fit bleibt, ist auch das ein sehr, sehr guter Transfer, weil er eben eine Alternative zu Hinterseher ist. Und genau da hat es nämlich auch gefehlt, an dieser Kaltschnäuzigkeit vorm Tor, an so einem klassischen Torjäger.
Auch wieder so ein, ganz kurz, wieder so ein junger Spieler, der Bock hat, ne?
Genau.
Also gerade weil er irgendwie die ganze Zeit nur auf der Bank saß oder so, nicht ein ausrangierter Has-Been, sondern einer, der theoretisch noch auch eine Karriere vor sich hat und diese Chance auch wahrnehmen will. Und ich finde, das ist genau der Weg, haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, den der HSV gehen muss, wo die Chance liegt, haben wir ja schon damals gesagt, beim Gang in die zweite Liga sozusagen, auf Spieler zu setzen, die hungrig sind, die Bock haben, was zu beweisen. Und ich finde, das hat da ist dem HSV wirklich viel gelungen, so in der Kaderzusammenstellung. Da wird natürlich, wenn sie dann aufsteigen, muss er noch ein bisschen Qualität und Erfahrung rein. Aber generell ist das so, wenn man sich so auch mal Spiele vom HSV anguckt, habe auch ein paar gesehen diese Saison, dann siehst du schon, dass da motivierte Spieler auf dem Feld sind, die Bock haben, die nicht nur abwinken und genervt sind, weil sie das Gefühl haben, sie hätten Besseres verdient, sondern die Bock haben, diesen Verein nach oben zu kicken und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eine Mannschaft, die auch die Mannschaft sein möchte, die den HSV aus der zweiten Liga in die erste Liga gekickt hat. Das ist ja auch was, wo du dich in die Geschichtsbücher schreiben kannst.
Definitiv. Und wie gesagt, es gibt eigentlich auf allen Positionen ganz gute Alternativen, bis auf die Außen. Also Leibold ist die Lebensversicherung so ein bisschen, spielt eine überragende Saison. Der Neuzugang aus Nürnberg, der zu Beginn der Saison kam, hat auch gegen Bochum das wichtige 1-1 gemacht und bereitet viele Tore vor. Das ist so ein bisschen der Philipp Kostic des HSV da auf der linken Seite. Und der Bayer aus Leverkusen.
Wir hatten den Kostic.
Ja, I know. Der Bayer ist auch sehr, sehr wichtig, weil beide nominellen Rechtsverteidiger verletzt sind, lange verletzt sind, Jambra und Wangnumann. Und deswegen ist auch das ein sehr kluger Transfer gewesen. Der hat auch Bock, Spielminuten zu sammeln. In der Innenverteidigung Letscher, Van Drongelen, Everton, Jung kann da spielen. Einen habe ich noch vergessen. Also auch da haben sie vier Innenverteidiger sozusagen, die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Was jetzt ein bisschen wehtut, ist der Ausfall von Adrian Fein, der so ja auf der 6 gesetzt ist. Zudem gibt es nicht so viele Alternativen. David Kinsombi kann das spielen, hat das in Kiel auch häufiger gespielt, aber der tut sich noch schwer beim HSV und Fein hat sich irgendwie das Jochbein oder so gebrochen. Der wird einige Zeit ausfallen, das ist bitter. Da müssen wir mal gucken, wie sie das kompensieren können.
Das ist auch bitter für wenn sie aufsteigen, dass Fein ja eine Laie ist, weil das ist schon so ein Puzzlestückchen, was ihnen diese Saison sehr, sehr gut getan hat, das erstmal in der Qualitätsstufe adäquat ersetzen zu können. Das wird eine Aufgabe.
Definitiv. Das ist halt das Problem, wenn du mit Leihspielern arbeitest, die temporär die Qualität erhöhen, dann bist du in einer Situation, wo du dich verbessern musst und verschlechterst dich aber erstmal. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Auch der Bayer wird ja gehen, hat keine Kaufoption. Und Poyanpalo hat auch keine Kaufoption. Also du verlierst natürlich schon ein bisschen was. Aber hey, da sind wir noch gar nicht. Jetzt geht's erstmal darum, überhaupt den Aufstieg zu schaffen. Ja. Und da ist die Situation in der zweiten Liga eben so, dass Bielefeld brutal punktet, dass die jetzt 5-6-0 gegen Regensburg gewonnen haben wieder. Auch die haben mit Vogelsammer einen Schlüsselspieler, der sich jetzt verletzt hat und vermutlich den Rest der Saison ausfällt. Aber Stuttgart und Bielefeld machen richtig Alarm. Und da darf sich der HSV überhaupt gar keine Schwächephase mehr leisten. Sonst spielt's am Ende Relegation, ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass jetzt mal Heidenheim und Aue und wie sie heißen, die noch danach kommen, nicht so die große Konkurrenz sind und dass sich zwischen den drei entscheidet, willst du nicht Relegation spielen?
Nee.
Ich habe so verlockend das ist, Werder Bremen in der Relegation in die zweite Liga zu schicken. Es wäre auf der anderen Seite auch katastrophal, gegen Werder Bremen in der Relegation zu verlieren. Oh. Also da bin ich mir nicht sicher, ob ich das geil fände. Und dass Bremen noch die größere Qualität hat, ist, glaube ich, außer Frage. Genau, also, aber derzeit macht der HSV Spaß, tatsächlich mal wieder zuzugucken und die spielen gepflegten Fußball, die versuchen Kombinationen an den Tag zu legen und sich Chancen rauszuspielen und die haben richtig technisch starke Spieler, auch Duziak, sehr technisch starker Spieler.
Und man kann die Transferpolitik mal loben, das HSV, in zwei aufeinanderfolgenden Transferperioden. Das ist schon, weißt du nicht, wann das letzte Mal der Fall
war. Genau, also man hat wirklich das Gefühl, dass diesmal alles getan wurde für den Erfolg, dass Ruhe im Verein ist, dass auf allen Positionen Leute sitzen, wo man denkt, okay, die machen einen guten Job. Und ich hoffe, dass das am Ende des Tages dazu führt, dass man aufsteigen kann. Wir steigen jetzt auf, nämlich von unserer nationalen Sichtweise auf eine internationale Sichtweise und schauen uns jetzt Bundesliga international an. Ich werde aber, da ich keinen Bock habe mit euch beiden weiterhin diese Sendung zu machen, werde ich mich da ein bisschen rausziehen.
Mach doch.
Und ja.
Aber wir sehen uns dann nochmal wieder heute Abend bei Pro Clubs. Es geht nach wie vor wieder um den Rückaufstieg, muss man ja sagen, den wir knapp verpasst haben letztes Mal. Es war wirklich
HSV.
Es war so krass knapp, dass ich immer noch verdrängt
ein
habe.
Tor.
Ein Tor hat gefehlt für den Aufstieg. Ja. Heute machen wir den Aufstieg klar, damit wir nächste Woche die Meisterschaft klar machen können. In der ersten Liga wohlgemerkt. Muss man ja schnell sagen, Pro Clubs erste Liga dann. Davor gibt's aber jetzt dann noch erstmal den Game Talk. Also nach Bundesliga International mit den Golden Boys und
eine Folge Endgegner, und zwar gibt's da Harry Potter, die Revanche.
Ja.
Und dann eben Pro Clubs. Wir freuen uns sehr auf euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Der Abend ist lang und vor allen Dingen sehr
zaubernd. Danke, Konstantin, auch nochmal.
Vielen lieben Dank, Konstantin. Und vielleicht verpflichten wir dich auch fest.
Ja, schauen wir mal. Ne? Wir erstmal auch. Ist es die Laie, ne? Ja. Aber auch ohne Kaufoption. Mal gucken.
Schauen wir mal, ob der NDR nicht zurück will.
Der NDR ist natürlich auch sehr potent.
Das muss man wirklich sagen. Also, ihr Lieben, macht's gut. Bis gleich. Bis später. Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.